Dienstag, 3. Juli, 12.50 Uhr. 34th Street vor dem Manhattan Center. 164 Tage bis zum Weltuntergang. Amber Sykes lächelte in die Kamera. Das war der aktuelle Live-Bericht von der erstaunlichen Produkteinführung. Vergessen Sie nicht, herunterzukommen und uns in etwa 10 Minuten persönlich zu treffen, wenn New You einem Glücklichen hier auf der Straße eine Flasche Rebirth schenkt. Hinter ihr tobte die Menge. Sie konnte es sich nicht verkneifen und zwinkerte in die Kamera. Hier ist Amber Sykes von New York One. Zurück zu Ihnen, Alan. Und raus, sagte Sam, der Producer. Wir sind in 72 Sekunden wieder auf Sendung. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Der Kameramann ließ die Schultern kreisen. Das bringt mich noch um. Du machst das gut, Monty, lobte ihn Amber. Wer kommt zum nächsten Interview? Reverend Wade, erwiderte Sam. Der religiöse Spinner von gestern. Der Sender will einen zweiten Bericht. Auch wenn er religiös ist, muss er noch lange kein Spinner sein, wies ihn Amber zurecht. Sei nett zu dem Mann. Ich mag ihn nicht, gestand Sam. Trotzdem hellte sich seine Miene auf, als er den Geistlichen näher kommen sah. Willkommen, Mr. Wade. Hier herüber, bitte. Monty drängelte sich durch, um eine geeignete Stelle zu finden, möglichst dicht am Bordstein und mit einem guten Blick auf die Demonstranten im Hintergrund. Amber linste noch einmal in den Schminkspiegel, klappte ihn zu und steckte ihn in die Tasche. Sam zählte die letzten Sekunden ab und wies auf Amber.
Danke, Alan. Wir melden uns wieder von der Produktvorstellung in New York und sprechen mit einem Mann, den wir schon gestern Abend interviewt haben, mit Reverend Joseph Wade. Reverend, gestern Abend haben Sie behauptet, New You würde Menschen entführen und sie durch laborgezüchtete Doppelgänger ersetzen. Was können Sie uns nun nach der Produkteinführung dazu sagen?
Die Einzelheiten stimmten nicht ganz, räumte der Reverend ein und nickte. Aber in Bezug auf den wichtigsten Aspekt hatte ich recht. Klonen ist eine Abscheulichkeit vor Gott, eine Sünde. Klonen verspottet Gottes Ebenbild. Der Mensch wurde nach seinem Bild geschaffen und es zeugt von ungeheurer Überheblichkeit, sich derartig daran zu vergreifen.
Ich glaube auch selbst an Gott und möchte Sie etwas fragen, entgegnete Amber. Wenn Gottes Bild weit genug gefasst ist, um uns beide einzuschließen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliches Geschlecht, wie kann es dann eine Verspottung des Bildes sein, wenn man einfach nur ein menschliches Gesicht durch ein anderes ersetzt?
Es geht nicht darum, wie wir aussehen, widersprach der Geistliche. Es geht darum, warum wir so aussehen. Gott gab ihnen ihren Körper und mir den meinen aus einem bestimmten Grund. Es steht uns nicht zu, in unserer Überheblichkeit ein Gottesgeschenk zu verschmähen.
Dann ist es also falsch, das Erscheinungsbild zu verändern? Fragte Amber. Ich habe gerade eben Make-up aufgelegt. Bin ich jetzt eine Sünderin?
Natürlich nicht, sagte der Reverend. Aber das ist etwas ganz anderes.
Was ist mit Schönheitsoperationen? Hakte Amber nach. Protestieren Sie auch dagegen?
Greifen Sie denn zu solchen Mitteln?
Amber stutzte und vergaß einen Moment lang den Mund zu schließen. Der Reverend starrte sie an und bohrte weiter.
Offenbar sind Sie ein großer Fan des Zeugs und in wenigen Minuten verschenkt man hier eine Probe. Ich bin sicher, dass man Ihnen für die Demonstration vor laufender Kamera einige Tropfen zur Verfügung stellt. Werden Sie die anwenden?
Amber schürzte die Lippen und dachte nach.
»Mein Gesicht ist mein Lebensunterhalt«, antwortete sie. »Eine Reporterin ist eine Figur der Öffentlichkeit. Ich muss aussehen wie ich selbst, weil ich sonst keinen Job mehr habe. Aber mit einem neuen Gesicht könnten Sie sich einen neuen Job suchen«, konterte der Mann. »Wahrscheinlich sogar einen besseren. Als Sie mit dem College fertig waren und Reporterin werden wollten«, wie oft wurden Sie da abgelehnt, weil Sie zu jung, zu klein oder nicht hübsch genug waren?
Amber schluckte.
Das ist unfair. Aber genau darüber reden wir doch, erklärte er grimmig. Wir quantifizieren die Schönheit. Wir erzählen den Leuten, sie seien nicht gut genug, wie sie sind. Haben Sie nicht selbst den ganzen Morgen über dieses Zeug beworben? Also sagen Sie mir,
Werden Sie es nehmen oder nicht?«
Aus den Augenwinkeln sah Amber, wie Sam die flache Hand quer vor dem Hals vorbeizog. »Abbrechen, sofort beenden und nichts wie raus. Ich bin stolz auf die Person, die ich... Sie sind die leicht ersetzbare Reporterin eines unwichtigen Senders«, fiel ihr der Reverend ins Wort.
»Das kann doch nicht der Grund sein, warum Sie diesen Beruf ergreifen wollten. Sie haben doch sicher höhere Ziele.
Wie weit könnten Sie Ihrer Meinung nach kommen, wenn Sie aussähen wie Victoria Carver?«
»Wie viel höher könnten Sie aufsteigen, wenn Sie weiß wären?«
»Das war's.« Sam drängte sich an Monty vorbei und schob sich zwischen Amber und den Reverend.
»Es ist vorbei, es gibt kein Interview mehr, und Sie sollten sich schämen, Sir. Sie sollten sich einfach nur schämen.«
»Moment«,
rief jemand. Ein blondes Mädchen drängte sich durch die Menschenmenge.
»Warten Sie«, keuchte das Mädchen außer Atem. »Ich muss etwas sagen. Sind Sie noch auf Sendung?«
»Nicht mehr lange«,
knurrte Sam und deutete auf die Kamera. »Monty, schalte ab.«
»Ehrlich«, sagte das Mädchen, »das ist die Meldung des Tages.«
Amber vermutete, dass das Mädchen gerade die Highschool verlassen hatte und höchstens 19 war, schlank und blond.
»Ich habe Informationen über Nu Yu, die die Welt erfahren muss.«
Sie sah nach hinten und rückte ein wenig nach rechts.
»Achten Sie auf die Tür im Hintergrund. In etwa 30 Sekunden werden uns die Wachleute von Nu Yu verscheuchen.«
»Wir sind noch auf Sendung«,
staunte Sam und hielt den Finger an den Ohrhörer.
»Sie haben es einfach laufen lassen und sagen, Sie wollen noch mehr von dem Mob mitbekommen.«
»Dann liefern wir Ihnen noch mehr.«
Das Mädchen blickte in die Kamera.
»Sind Sie bereit?«
»Alles klar.«
Das Mädchen fasste sich und blickte unverwandt in die Kamera.
»Ich bin Susan Howell«,
begann sie.
»Ich habe bei Nu Yu gearbeitet und bei den früheren Versuchsreihen mitgeholfen, Rebirth zu testen. Versehentlich wurde ich mit einer Probe der Lotion infiziert, die mein Boss Lyle Fontanel berührt hatte. Als ich mich allmählich in ihn verwandelte...«
»Moment mal«, Amber schaltete sich ein. Sie blickte in die Kamera und strich sich das Haar glatt.
»Sagten Sie gerade, dass Nu Yu sie in einen Mann verwandelt hat?«, fragte sie.
»Ja«, bestätigte Susan. »Ich musste im Krankenhaus bleiben, bis sie weitere Lotion geholt hatten und mich wieder in mich selbst zurückverwandelten.«
Die Leute murrten. Niemand hatte ihnen gesagt, dass die Lotion auch das Geschlecht verändern konnte. Amber hatte nicht das Geringste darüber gehört.
Es leuchtet ein, aber... »In den letzten 4 Wochen war ich in einem Haus auf Long Island eingesperrt«,
fuhr Susan fort.
»Nummer 35480 Red Hoster Lane. Mir gelang die Flucht, aber dort gibt es noch mehr als 12 weitere Gefangene, die auf ihre Befreiung warten. Und die Manager müssen sofort verhaftet werden.«
Jetzt erhob sich lautes Geschrei, und ein zorniger Tumult einander widersprechender Stimmen griff um sich. Einige schrien etwas über die Entführung, andere über die Lotion, und die meisten brüllten Susan nieder, nannten sie eine Lügnerin und bedachten sie mit anderen hässlichen Schimpfwörtern. Amber hatte Mühe, im Blickfeld der Kamera zu bleiben. Die Menge drängelte, und der Reverend stachelte sie weiter an, indem er einen Sprechgesang anstimmte.
»Gott schuf Mann und Frau!«
»Nu Yu führt illegale Experimente durch«, rief Susan. »Sie entführen und foltern Unschuldige. Sie sind kriminell und hinterhältig. Man muss sie aufhalten. Es...«
Mit lautem Knall flogen die Türen des Veranstaltungszentrums auf, und eine Horde von Sicherheitsleuten in schwarzen Anzügen stürmte auf die Menge zu. Susan fluchte, ließ das Mikrofon fallen und huschte geduckt an Monty vorbei, um zwischen den Umstehenden unterzutauchen. Verzweifelt stießen die Wachleute die Leute hin und her, um Susan zu erreichen.
»Sie verteilen kostenlose Proben«,
rief plötzlich jemand. Susan verschwand, als die Menschen wie eine Woge nach vorn stürmten. Dienstag, 3. Juli, 13.09 Uhr. Midtown, Manhattan. 164 Tage bis zum Weltuntergang.
»Kein Problem«, dachte Lyle. »Niemand weiß, wie ich aussehe. Wenigstens noch nicht.«
Er presste die Schachtel fest an die Brust und beobachtete nervös die Passanten auf der Straße. Das brennende Gebäude lag inzwischen mehrere Blocks hinter ihm. In der Ferne heulten Sirenen und Lautsprecherdurchsagen wiesen die Gaffer an, sich zurückzuziehen. Die Menschen, denen er auf der Straße begegnete, redeten entweder über den Brand oder über Rebirth. Anscheinend wusste die ganze Stadt davon, sowohl von den Wundergeschichten, die man sich über die Wirkung erzählte, als auch von den Ausschreitungen, die vor dem Firmensitz ausgebrochen waren. Lyle kümmerte sich nicht um das Gerede. Über die Einzelheiten konnte er sich später noch informieren. Jetzt hatte er etwas Wichtigeres zu tun. Er hatte einen Arm voll der wertvollsten, gefährlichsten Substanz auf der Welt und lief, ganz auf sich selbst gestellt, durch das geschäftige Herz von New York City. »New York ist viel angenehmer, als die Leute immer behaupten«, redete er sich ein. »Niemand stiehlt mir die Ampullen. Das habe ich schon einmal getan. Es war sogar spät am Abend und mir ist nichts passiert. Niemand hat mich getötet, überfallen oder mich auch nur schräg von der Seite angesehen. Mir stößt schon nichts zu.« Vorsichtig bahnte er sich einen Weg durch die Menge und bemühte sich, niemanden zu berühren. »Ob angenehm oder nicht, sie könnten mich trotzdem versehentlich anrempeln oder sich an mir vorbeidrängen. Wer weiß, was dann passieren würde. Hier habe ich fast einen Dreiviertel Liter von dem Zeug. 16 kleine Flaschen und eine größere. Wenn ich etwas verschütte, wäre Manhattan erheblich weniger vielfältig.« Ringsum hörte er die Fußgänger über Rebirth tuscheln. »Hast du schon gehört? Hast du es gesehen? Weißt du, wie es wirkt?« Nur noch 4 Blocks. Lyle blieb an der Ecke stehen und wartete auf Grün. Er hatte nur begrenzten Zugang zum Internet gehabt, nur zum Lesen und ohne die Möglichkeit, eine Nachricht zu verschicken. Allerdings hatte er die Zeit genutzt, um sich über andere Fälle zu informieren, bei denen Rebirth möglicherweise helfen konnte. Ein Schülerlotse in der Bronx hatte bei einem Autounfall ein Bein verloren. Konnte dank der Rebirth-Formel sein Bein nachwachsen? Bei einer Frau waren die Brüste nachgewachsen, also lag ein Bein im Bereich des Möglichen. Die Substanz verwandelte den Körper in ein Idealbild seiner selbst, ganz egal, wie er vorher ausgesehen hatte. Wie schaffte sie das? Je länger er sie untersuchte, desto bewusster wurde ihm, wie aggressiv sie war. In gewisser Weise war es eine erschreckende Vorstellung, was geschehen konnte, wenn jemand prallte gegen seinen Ellbogen und die Schachtel fiel zu Boden. Vor Schreck setzte Lyles Herzschlag aus. Die Schachtel platzte auf, überschlug sich und verstreute den Inhalt auf dem Gehweg. Ein Dutzend winzige Flaschen und eine etwas größere Ampulle. Vor Schreck gelähmt sah Lyle zu. Dann sank er auf die Knie und sammelte eilig alles wieder ein. »Schon gut«, dachte er nervös. »Niemand wird mir etwas stehlen. New York ist viel angenehmer, als man allgemein glaubt.« »Moment, ich helfe Ihnen«, sagte eine freundliche Stimme. Schon hatte sich eine Frau gebückt und griff nach einem Fläschchen. Er sprang zu ihr hinüber und hob es vor ihr auf. Beinahe wäre er dabei auf die größere Flasche getreten. Sie rutschte auf die Straße und Lyle unterdrückte einen Fluch. »Nein«, wehrte er ab. »Schon gut, das kann ich selbst einsammeln. Bitte helfen Sie mir nicht.« »Oh, kein Problem«, die Frau griff nach einem anderen Fläschchen. »Wenn ich etwas fallen lasse, freue ich mich immer über Hilfe.« »Nein, wirklich.« Schon bückte sich ein weiterer Passant, um ihm zu helfen. Der Mann nahm eine Ampulle mit der Lotion, schob sie in die Pappschachtel und lächelte Lyle an. »Alles in Ordnung, Sir?« »Ja«, zischelte Lyle mit zusammengebissenen Zähnen. Er hockte auf den Knien und sammelte die Ampullen ein, bevor jemand entdeckte, worum es sich handelte. »Mir geht es gut, vielen Dank. Bitte gehen Sie einfach weiter.« Händewedelnd verscheuchte er die beiden. »Kümmern Sie sich nicht um mich, ich komme schon zurecht.« »Warten Sie mal«, rief die Frau, während sie die Ampulle anstarrte. »Ist das etwa das Zeug aus dem Fernsehen? Das Zeug, um das es bei dem Aufstand ging?« »Die Klonlotion?«, fragte der Mann. Er richtete sich auf und hielt ein Fläschchen hoch. »Ja, das ist Rebirth.« Mit gerunzelter Stirn wandte er sich an Lyle.
Woher haben Sie das?« Er richtete den Blick auf den Boden. »Sie haben da einen Wert von ungefähr 80.000 Dollar.« Lyle schloss die Augen. »Jetzt bin ich im Eimer.« Sofort sammelte sich eine Menschenmenge. »80.000 Dollar? Ist das das Zeug aus den Nachrichten? Wie viel Geld, sagten Sie?« »80.000 Dollar Endverkaufspreis«, dachte Lyle und machte sich auf den Ansturm gefasst. »Wer weiß, wie viel es auf dem Schwarzmarkt wert ist.« Er beäugte die Umstehenden, öffnete die Hand und wollte eines der Fläschchen einpacken. Blitzschnell stürzte die Menge herab, ein Erdrutsch aus Händen und Füßen. Sie griffen und grapschten, traten sich auf die Hände und rangen um die winzigen Ampullen. Lyle gab die letzten Exemplare auf und stürzte sich auf die Pappschachtel, um die Verluste in Grenzen zu halten und zu fliehen. Doch im gleichen Augenblick griff ein anderer Mann danach. Lyle zerrte vergeblich und wollte den Mann wegdrängen. »Weg da!« rief er. »Sie verstehen das nicht!« Niemand hörte zu. Der Mann entriss Lyle die Schachtel und trat triumphierend zur Seite, nur um von zwei Frauen niedergeschlagen zu werden. Eine von ihnen war diejenige, die Lyle anfangs noch geholfen hatte. Ein weiterer Passant stürzte sich ins Getümmel. Überwältigt von dem Tumult wich Lyle zurück. Die Ampel sprang um. Der Verkehrsfluss veränderte sich. Die Autos strömten an dem Tumult vorbei. Zu spät erinnerte Lyle sich an die große Flasche, die auf der Straße gelandet war. Sie war nicht für den Verkauf etikettiert, und deshalb hatten die Passanten sie nicht erkannt. Er stürzte darauf zu, sah einen Lastwagen auf der Spur herandonnern und verschwand gerade rechtzeitig hinter einer Reklametafel. Der Lastwagen walzte über die Flasche. Lyle hörte ein Knacken, und plötzlich bekam die Menge einen Schauer der weißen Lotion ab. Sie landete auf Händen, in Gesichtern, in den Haaren. Fein zerstäubt benetzte sie alle und schmierte von einem auf den anderen ab, während sie sich balgten. Als der erste aufschrie, war es schon zu spät.
»Ich habe etwas abbekommen!«
»Woher kommt das?«
»Ich will mich nicht in sie verwandeln!«
So schnell, wie sich die Menschentraube gebildet hatte, löste sie sich wieder auf. Schreiend stoben die Menschen auseinander. Eine mit der Lotion bedeckte Frau rannte auf ihn zu. Er sprang auf die Straße, um ihr zu entgehen, und wurde um ein Haar von einem weiteren Fahrzeug erfasst. Auf den Straßen griff die Angst um sich. Die bespritzten Opfer kreischten und schluchzten, rannten blindlings umher, stolperten und flehten andere um Hilfe an. Einige rannten davon, andere hielten inne, um zu helfen. Sie wussten nicht, was geschehen war, und kamen selbst mit der Lotion in Berührung. Wieder andere stürmten mitten ins Getümmel, um sich die noch unzerbrochenen Fläschchen zu schnappen, die auf dem Boden verstreut lagen, und der Kampf flammte von neuem auf. Niemand wusste, was vor sich ging, wie die Lotion wirkte oder wie die Folgen zu verhindern waren. Lyle wusste es genau. Er rannte weg.
Mittwoch, 4. Juli. Überall. 163 Tage bis zum Weltuntergang. Nachrichtensprecherin.
Guten Abend, ich bin Lisa Maxwell. Hier sind die Nachrichten auf Kanal 6 in Milwaukee. Unser erster Bericht dreht sich um Brad Osborne, den frisch berufenen Manager der örtlichen Rebirth-Klinik. Nach einem Streit mit seiner Ehefrau Diane wurde er heute Abend verhaftet. Osborne nahm im Büro eine Lieferung der sogenannten Klonlotion in Empfang, öffnete sie vorzeitig und wendete sie ohne deren Einwilligung bei seiner Frau an. Als die Nachbarn Schreie und mehrmaliges lautes Krachen hörten, alarmierten sie die Polizei. Wir schalten jetzt live zu unserem Reporter Carlos Lancaster am Ort des Geschehens. Carlos, können Sie uns noch weitere Informationen über die Ereignisse geben?
Carlos.
Ja, Lisa, ich stehe hier vor dem Haus der Osbornes und, wie Sie sehen können, ist die Polizei noch anwesend. Die Angelegenheit scheint erheblich komplizierter zu sein als zunächst vermutet. Wir haben hier zwei Männer bei uns, die bereit sind, mit uns zu reden. Officer Schwartz ist der leitende Beamte am Tatort und Aaron Greer ist der zuständige Staatsanwalt. Man hat tatsächlich einen Staatsanwalt hinzugezogen, der die Polizei berät, weil das Ereignis wirklich bizarr ist.
Officer Schwartz, können Sie mir den Fall erklären? Anscheinend war es doch ein ganz gewöhnlicher häuslicher Streit. Warum so viel Aufhebens?
Officer Schwartz.
Die ersten Beamten, die eintrafen, hörten Rufe, Beschimpfungen und andere laute Äußerungen. Sie klopften und fanden das Haus in einem Zustand der Unordnung vor. Mehrere Gegenstände waren zerbrochen, aber anscheinend war niemand verletzt. Das einzige Verbrechen, das hier überhaupt begangen wurde, war die unerlaubte Anwendung der Lotion.
Carlos, im Allgemeinen ist es kein Verbrechen, seine Ehefrau mit einer Lotion einzureiben.
Officer Schwartz, im Allgemeinen nicht, aber aufgrund der Eigenschaften dieser speziellen Lotion, es scheint so, als sei dies illegal, obwohl wir noch nicht genau wissen, in welchem Sinn.
Carlos, was sagen Sie, Mr. Greer? Wie schätzen Sie die Situation ein?
Staatsanwalt. Zunächst einmal wissen wir nicht, ob das Mittel überhaupt eine erfolgreiche Wirkung hat. Die Rebirth-Lotion scheint etwas völlig Lächerliches zu sein und man kann unmöglich daran glauben. Und doch hat Nu Yu offenbar Millionen, wenn nicht Milliarden Dollar für die Entwicklung und den Vertrieb des Produkts aufgewendet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma so viel investiert, wenn es sich nur um einen Schwindel handelt.
Carlos,
wenn die Lotion also Miss Osborns DNA gar nicht verändert, war es nur viel Lärm um nichts, oder?
Staatsanwalt,
es ist immer noch ein häuslicher Streit und möglicherweise bekommen die beiden eine Geldbuße wegen Ruhestörung. Aber Sie haben recht, falls die Lotion überhaupt nicht wirkt, ist eine Geldbuße bereits das Schlimmste, was passieren kann.
Carlos.
Und falls sie wirkt?
Staatsanwalt.
Falls sie wirkt, betreten wir juristisches Neuland, denn mit so etwas hat sich bisher noch keiner beschäftigt. Wir haben einfach nicht die passenden juristischen Werkzeuge, die bei einem solchen Verbrechen greifen könnten. Der Täter wäre eventuell wegen Körperverletzung anzuklagen. Aber trifft es das wirklich, wenn jemand ohne Erlaubnis eine Person in eine andere verwandelt? So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Derartige Vorfälle wurden bisher nur in den Vorschriften auf dem Raumschiff Enterprise erwähnt.
Carlos,
unglaublich. Das ist sicher einer der seltsamsten Einsätze, den Sie je erlebt haben, wenigstens bisher.
Dreht sich zur Kamera um.
Lisa, wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald sich etwas Neues ergibt. Doch sowohl Officer Schwartz als auch Mr. Greer bitten mich zu betonen, wie gefährlich die Lotion sein kann. Und dies vor allem, wenn sie unsachgemäß oder ohne Einwilligung angewendet wird. Morgen geht sie in den Verkauf. Also eine Bitte an alle. Seien Sie vorsichtig, sonst könnten diese Herren auch bei Ihnen anklopfen.
Mac Carson.
Willkommen bei der Morning Show, die wir heute live vom Times Square ausstrahlen. Ich bin Mac Carson und draußen vor dem Fenster sehen Sie die aufgeregten Zuschauer, die sich auf unseren nächsten Gast freuen. Begrüßen Sie eine der umstrittensten Persönlichkeiten Amerikas, den Mann, der sich Guru Kuvam nennt. Zusammen mit ihm im Studio sind Donna und Melissa Pickett, die behaupten, Kuvam habe Donna vom Krebs geheilt. Mr. Kuvam.
Kuvam. Bitte nennen Sie mich Guru.
Carson?
Nun gut. Guru Kuvam, als dies alles vor etwas mehr als einem Monat an die Öffentlichkeit drang, konnten wir uns überzeugen, dass Donna auf einmal wie die Zwillingsschwester ihrer Tochter Melissa wirkte. Wenn ich die beiden Frauen hier im Studio zusammen betrachte, dann muss ich sagen, dass die Ähnlichkeit unmöglich zu übersehen ist.
Donna und Melissa lächeln und sind kaum auseinanderzuhalten.
Carson?
Als sie damit an die Öffentlichkeit ging, wussten wir alle nicht, was wir davon halten sollten. Nach den Ereignissen der letzten Tage fragen wir uns nun natürlich, ob ihre sogenannte naturheilkundliche Behandlung nicht einfach nur eine Dosis Rebirth war.
Kuvam? Das ist richtig, Megan. Es wäre aber falsch, die naturheilkundliche Herkunft von Rebirth zu bestreiten. Die Naturheilkunde ist eine medizinische Disziplin, die den ganzen Körper heilen will, indem sie das Beste im Körper zum Vorschein bringt und es ihm erlaubt, sich selbst zu heilen. Donnas bisherige Krebsbehandlungen ignorierten diesen Zusammenhang und konzentrierten sich auf kleine Teile des Körpers.
Man wollte den Krebs mit brutaler Gewalt vernichten. Ich indessen habe den ganzen Körper behandelt und verändert. Ich habe ihn gereinigt. Sie hat diese Kraft genutzt, um sich selbst zu heilen.
Carson, finden Sie das nicht ein wenig invasiv? Ich meine, es ist ja eigentlich gar nicht mehr Ihr Körper, oder? Es ist Melissas Körper.
Kuvam, es ist Melissas genetischer Code, aber Donnas Körper. Sie sind so wenig ein und dieselbe Person wie eineiige Zwillinge. Sagen wir lieber, sie sind zwei unterschiedliche Menschen, die aus einem gemeinsamen Ursprung entstanden sind. Das gilt genauso für die Gesamtheit aller Menschen.
Carson, vielleicht können Sie mir dann folgende Frage beantworten. Woher haben Sie mehr als einen Monat vor der Einführung eine Probe von Rebirth bekommen? Hat man sie Ihnen gegeben? Ist dies ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit von New You?
Kuvam, man hat es mir nicht gegeben und ich habe es nicht gestohlen. Sagen wir lieber, das Universum legte mir Rebirth in die Hände. Die Welt, die Medien und die Firmen, die die Substanz kontrollieren, sie alle sind oberflächlich und nur an Äußerlichkeiten interessiert. Sie wollen Geld verdienen oder Schönheit und Macht gewinnen. Das sollen sie meinetwegen tun, aber der wahren, lebendigen Natur des Menschen ist dies alles gleichgültig. Nur You hat uns ein kommerzielles Produkt gegeben, aber das Universum hat uns durch Nu Yu das Leben geschenkt. So wird uns nun die Unsterblichkeit geschenkt. Erkennen Sie das Potenzial, Megan. Sehen Sie, wie das Universum die Arme ausbreitet, um sie zu umfangen. Es sollte keinen Anlass zur Sorge mehr geben. Keine Angst vor Krankheiten, weil dank der Rebirth-Formel alle Krankheiten zu heilen sind. Keine Angst vor Hass, weil Rebirth alle Unterschiede aufhebt. Wir sind jetzt ein Volk, geeint und ewig, und nichts und niemand auf der Welt kann.
Ein lauter Knall. Guru Kuvams Kopf fliegt zurück, auf der Stirn entsteht ein großer roter Fleck. Hinter ihm zerbirst die Glasscheibe und im Studio hört man auf einmal den Verkehrslärm und kreischende Menschen. Die Frauen ducken sich hinter das Sofa. Kameramänner und Bühnenarbeiter rennen in Deckung. Eine zweite Salve fegt durch das Studio. Ein Mann springt vor die Kamera und fuchtelt wild mit einem Sturmgewehr herum. Amokläufer:
Der Ketzer ist gefallen und mit ihm gehen seine Abscheulichkeiten zugrunde.
Außerhalb des Bildschirms wird abermals geschossen. Der Amokläufer stürzt. Dann stürmen Polizisten und Wachleute herbei. Der Amokläufer stößt keuchend noch einige letzte Worte hervor.
Freudig gebe ich mein Leben. Meine Erlösung wird wahrhaftig sein.
Nachrichtensprecher: Wir schalten live zur mitternächtlichen Einweihung der Rebirth-Klinik in Santa Monica, wo die 24-jährige Sängerin und Filmschauspielerin Christina Francis angegriffen wurde. Quellen aus Francis' Umfeld lassen verlauten, sie sei neben hunderten anderer neugieriger Zuschauer anlässlich der Eröffnung angereist. Aus der Menge der ersten Rebirth-Kunden kam ein Mann mit einer Probe der ungeprägten Lotion auf sie zu und schmierte sie ein, um die Substanz mit der DNA der Sängerin zu prägen. Ich stehe hier neben Ben Thompson, einem der vielen Augenzeugen. Können Sie uns erzählen, was dann geschah?
Thompson: Wir wollten ihn festhalten. Alle waren dabei, die ganzen Leute, aber er hatte ja die Lotion an den Händen und so konnten wir ihn nicht packen, ohne uns selbst einzuschmieren. Verstehen Sie? Und Christina Francis ist ja eigentlich super und so, aber ich wollte mich nicht in sie verwandeln. Meine Freundin könnte das vielleicht mal machen, aber ich nicht. Dann würde ich von den Leuten angegriffen, die meine DNA haben wollen. Deshalb sagte ich zu meiner Freundin, sie soll ihn packen. Aber sie hatte Angst und die anderen wollten ihn auch nicht berühren. Also konnte er entkommen.
Nachrichtensprecher: Danke. Viele Blogger und Denker haben vor solchen Angriffen gewarnt, seit Rebirth gestern auf den Markt kam. Sie meinten, die sogenannten Kopierazzis könnten den Berühmtheiten auflauern, aber nicht um Fotos aufzunehmen, sondern um die DNA zu rauben. Niemand rechnete damit, dass es so schnell passieren würde.
Dies könnte ein schlechtes Omen für die Zukunft sein. Zurück ins Studio.
Mittwoch, 11. Juli, 13.23 Uhr. Hauptsitz von New You, Konferenzraum des Aufsichtsrats, Manhattan. 156 Tage bis zum Weltuntergang.
Die Schlinge zieht sich zu, erklärte Sunny. Mein Kontaktmann bei der FDA sagt, sie arbeiten mit dem FBI und dem Militär zusammen und planen etwas Großes. Eine Razzia in unserer Fabrik, Beschlagnahmung unserer Akten und so weiter. Wir haben höchstens noch bis Freitag Zeit. Ich glaube, wir sollten sofort verschwinden.
Der Carlyle sah sich im Konferenzraum um. Sein Magen flatterte vor Nervosität. Er war geblieben und hatte geholfen, damit die Produkteinführung ein riesiger Erfolg wurde. Als Susan draußen aufgetaucht war, hatte er sie nicht beachtet und bei den Kumpanen von New You ausgeharrt. Sie vertrauten ihm mittlerweile tatsächlich. Es war Zeit, dass er herausfand, wie die nächste Phase aussehen sollte. Zugleich hatte er Schuldgefühle. Die Manager von New You hatten ihn in gewisser Weise sogar besser behandelt als die Vorgesetzten bei Ibis. Er verdiente mehr Geld als je zuvor und hatte seiner Ansicht nach mit Sunny eine echte Freundschaft aufgebaut. Sein Leben als Lyle Fontanelle funktionierte bestens. Was sollte ihn davon abhalten, dauerhaft in diese Rolle zu schlüpfen? Er konnte Ibis, Abraham Decker und allem anderen Lebewohl sagen und für immer Lyle bleiben. Es war verlockend. Decker Lyle war hin und her gerissen. Das war seit einiger Zeit ein nur allzu vertrautes Gefühl.
»Man lässt uns nicht aus dem Land«, wandte Jeffrey ein.
»Deshalb benutzen wir meine private Yacht«, bot Cynthia an. »Vorausgesetzt, es macht Ihnen nichts aus, mehrere Wochen auf See zu verbringen. Wir könnten Sao Tome erreichen, ohne einen Grenzposten zu passieren, unser Gesicht kontrollieren zu lassen oder einen Pass vorzeigen zu müssen.«
Decker Lyle lächelte. »Sie haben wirklich an alles gedacht.«
»Zum Teufel mit Ibis«, dachte er. »Das will ich. Gute Freunde, sorglos auf einer Tropeninsel leben und mehr Geld haben, als ich je ausgeben kann. Ibis beginge für diese Information einen Mord. Aber was kümmert es mich?« Er lachte. »Auf ins neue Leben.«
Die Manager erhoben sich und schoben die Stühle zum letzten Mal an den Konferenztisch. Sunny hielt ihnen die Tür auf, als sie zum Aufzug ging. Carrie drückte auf den Rufknopf.
»Ich bin eifersüchtig«, gestand er.
Carrie blieb im Land. Die Firma brauchte jemanden vor Ort, und er hatte das Gesicht so oft verändert, dass er nicht mehr zu erkennen war. Er konnte insgeheim organisieren, ohne von der Bundespolizei bemerkt zu werden.
Deckerlei lächelte.
»Wir bemühen uns, es mit dem Vergnügen nicht zu übertreiben.«
»Oh, ich komme schon auf meine Kosten«, lachte Carrie. »Ich bin ein frisch gebackener Milliardär im schönsten Land der Welt. Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Nur auf Ihren Strand muss ich verzichten.«
»Man kann nicht alles haben«, meinte Sunny.
»Aber man muss es auf jeden Fall versuchen«, warf Jeffrey ein.
Das Signal ertönte, die Aufzugtür öffnete sich und sie stiegen ein. Jeffrey wollte die Kabine zum Parkdeck schicken, doch Carrie kam ihm zuvor und drückte auf den Knopf für den 34. Stock.
»Ich hätte fast das Bargeld vergessen«, sagte er. »Wir haben etwas abgehoben, das Sie auf das Boot mitnehmen können. 3 Aktentaschen voll.«
»Brauchen Sie noch 2 hilfreiche Hände?«, fragte Sunny.
»Wie, noch 2 Hände? Kann Rebirth so etwas wirklich bewirken?«, fragte Jeffrey.
»Halten Sie den Mund, Jeffrey«, schnauzte Cynthia. »Nein, Sunny, Sie müssen auf dem Weg nach unten noch ein paar Papiere unterschreiben.«
Die Tür öffnete sich im 34. Stock.
»Lyle kann ihm helfen.«
»Klar«, sagte Decker Lyle.
Er und Carrie stiegen aus, holten die Aktentaschen und warteten auf den nächsten Aufzug. Als sie im Parkdeck ankamen, saßen die anderen schon in der Limousine, die im Leerlauf vor der Tür stand. Carrie reichte seine beiden Aktentaschen hinein und hielt Decker Lyle die Tür auf, damit dieser einsteigen konnte.
»Viel Spaß!«
Carrie schloss die Tür.
Die Limousine fuhr an und Jeffrey riss die Alufolie von einer Champagnerflasche ab.
»Endlich«, rief er, »lasst uns feiern!«
Er zog den Korken heraus und die anderen Manager jubelten, während sie herumrutschten und sich wanden, um den Schaumflocken zu entgehen. Jeffrey schenkte ein und hätte beinahe ein Glas verfehlt, als die Limousine das Parkdeck verließ, auf die Straße einbog und beschleunigte. Cynthia wandte sich an Decker Lyle.
»Wo ist denn nun dieses Boot?«
Decker Lyle lächelte verwirrt.
»Ich dachte, es gehört Ihnen.« »Ich? Ja, natürlich. Ich habe mich nur gefragt, ob Sie es bewegt haben.«
Sie lächelte zurück. Es war eine eigenartige Mischung aus Verlegenheit und...
Fühlt sie sich irgendwie ertappt?
Cynthia blickte die anderen an und fing einen missbilligenden Blick von Jeffrey ein.
»Seit wann wagt Jeffrey, Cynthia so anzusehen?«
»Warum sollte ich das Boot bewegen?« fragte er.
»Das ist dir nur so rausgerutscht«, schaltete sich Sunny ein. »Lassen Sie es hier durchgehen. Es wird nicht noch einmal passieren.«
Decker Lyle hob überrascht den Kopf.
»Moment mal, was?« »Warum verhalten Sie sich so komisch?« »Ich meine, das ist für uns alle neu. Wir haben diese Rollen zwar wochenlang einstudiert, aber...«
In Decker Lyles Kopf schrillten Alarmglocken.
»Sie verhalten sich nicht wie Sie selbst, weil Sie nicht Sie selbst sind.« »Ihr seid Kopien?«
Die anderen Manager lächelten leicht und wechselten Blicke, als hätte er gerade den Himmel beschuldigt, blau zu sein.
»Ja, sicher«, bestätigte Cynthia. »Sie etwa nicht?«
Decker Lyle antwortete nicht. Fieberhaft dachte er über die Konsequenzen nach. Sie waren alle Kopien. Was hatte das zu bedeuten? Der falsche Jeffrey riss die Augen weit auf.
»Er ist echt?« »Sie haben uns den echten Lyle ins Auto gesetzt.«
»Warum sollten Sie uns den echten Lyle unterjubeln?« stammelte der falsche Sunny.
»Sie, wir wollten doch auf die Bahamas, oder?«
Die falsche Cynthia erbleichte.
»Mir sagten Sie, es gehe nach Buenos Aires.«
Der falsche Sunny drängte sich zur Tür, doch der Griff war blockiert. Decker Lyle sah sich über die Schulter um und betrachtete die belebte Straße von Manhattan hinter ihnen.
»Fährt da nicht eine andere Limousine in die andere Richtung?«
Er war nicht sicher. Aufgeregt drehte er sich wieder um.
»Was ist hier los?« »Das Geld«, dachte er. »Sie geben uns kein Geld, wenn Sie...«
Er zog eine Aktentasche auf den Schoß und öffnete sie. Sie war voller Zeitungen. Die Limousine explodierte. Donnerstag, 12. Juli, 1.13 Uhr. Im Haus von Delia Tyson, Flushing, Queens. 155 Tage bis zum Weltuntergang. Lyle war tot. Was der echte Lyle als große Erleichterung empfand. Die letzten anderthalb Wochen hatte er in der Angst verbracht, irgendjemand könnte ihn aufspüren. Ibis, Nu Yu oder die Cops. Anscheinend waren alle hinter ihm her. Aber dann waren alle Manager von Nu Yu durch eine Autobombe gestorben und auf einmal war Lyle frei. Bis wenige Stunden später ein weiterer Lyle im East River entdeckt wurde. Und wenn es zwei Lyles gab, behauptete die Presse, dann konnte es auch noch mehr geben. Der Erfinder der menschlichen Klone hatte doch sicherlich mehr als eine Kopie seiner selbst angefertigt. Also war er wieder auf der Flucht. Tot oder nicht, Lyle hatte große Angst, sich nach draußen zu wagen und versteckte sich im Haus seiner Großmutter, wo er die Zeit vor dem Fernseher, am Computer oder am Telefon verbrachte und gelegentlich sogar alle drei gleichzeitig benutzte. Er verfolgte die Nachrichten, die immer neue Meldungen über Rebirth brachten. Es war das meistverkaufte Produkt auf dem Markt. Es war das Hauptthema in jeder Talkshow, ob spät am Abend oder tagsüber. Die Polizei warnte vor dem Gebrauch. Religiöse Gruppen prangerten es als Sünde oder als Erlösung an, je nachdem, mit wem man gerade sprach. Die Menschen setzten es falsch ein, verwendeten zu viel oder benutzten es auf eine Weise, die Lyle sich nie hätte träumen lassen. Es gab einen blühenden Schwarzmarkt für die DNA von Prominenten, und keiner, vom Filmstar bis zum politischen Anführer, traute sich noch unter die Leute. »Das kann ich Ihnen nicht vorwerfen«, dachte Lyle. »Ich selbst habe das Haus ja auch seit länger als einer Woche nicht mehr verlassen.« Lyles Großmutter war eine tatterige alte Dame von beinahe 100 Jahren, die 20 Stunden am Tag schlief und sich die restlichen 4 Stunden so gut wie gar nicht um Lyle kümmerte. Sie redete mit niemandem außer ihrer Haushaltshilfe und dem Nachbarsjungen, der für sie einkaufte. Wenn die beiden kamen, versteckte sich Lyle in einem kleinen Werkzeugschuppen im Hinterhof und betete, dass sich die Großmutter nicht ausgerechnet in diesem Moment an ihn erinnerte und ihren Besuchern gegenüber eine unpassende Bemerkung machte. Jetzt war es Nacht und er wagte es nicht, den Fernseher einzuschalten, weil er fürchtete, jemand könnte das Haus beobachten und bemerken, dass er sich hier aufhielt. Vorausgesetzt, das Haus wurde überhaupt beobachtet. Er hatte nie jemanden gesehen. Aber wenn die Behörden so klug waren, die Wohnungen der Angehörigen zu überwachen, konnte er auch annehmen, dass sie klug genug waren, dabei unauffällig vorzugehen. Er tappte in die Küche, öffnete den Schrank und schloss ihn wieder, weil er leer war. Es wurde Zeit, einen Zettel zu schreiben, damit der Nachbarsjunge wieder einkaufen ging. An der Hintertür gab es ein Geräusch. Lyle zuckte zusammen. Ein Einbrecher. Oder ein Lyle von Ibis. Vielleicht auch nur der Wind, der einen Zweig gegen das Fenster drückt. Dann hörte er es wieder. Ein lautes Klicken oder Klopfen. Nicht freundlich wie von einem Nachbarn, sondern energisch und mechanisch. Eindeutig, dort war jemand. Er suchte auf der Anrichte nach einer Waffe, entdeckte im Dunkeln einen Messergriff und packte entschlossen zu. »Ein Killer«, dachte er. »Von Ibis oder der Regierung oder vielleicht sogar von Nu Yu. Das würde ich ihnen durchaus zutrauen.« Vielleicht meint diese christliche Gruppe, die mich mit Kuwam in Verbindung gebracht hat, sie müsste mich ausschalten. Es gibt viel zu viele Leute, die mich umbringen wollen. Vorsichtig bewegte er sich in Richtung der Hintertür, hielt das Messer vor sich und sah zu, wie sich der Türknauf langsam drehte. Nun hob er die Waffe mit zitternder Hand. Klickend sprang das Schloss auf und Cynthia trat ein. Sie trug eine lockere schwarze Hose und einen schwarzen Rollkragenpullover. Im Licht der Sterne schimmerte das Einbrecherwerkzeug. Lyle starrte sie erschrocken an. »Seit wann weiß Cynthia, wie man Schlösser knackt?« Sie sah sich um, fuhr erschrocken zurück, als sie ihn entdeckte, und taumelte. »Meine Güte, ein Mann mit einer Suppenkelle?« Sie hielt inne und fasste sich. Ein großer Mann, der ebenfalls völlig schwarz gekleidet war, trat ein und zielte mit einer Pistole auf Lyles Herz. Lyle stieß einen entsetzten Schrei aus und ließ die Waffe fallen, die klappernd auf den Bodenfliesen landete. Ein kurzer Blick im Licht, das durch die Tür hereinfiel, verriet ihm, dass es tatsächlich eine Suppenkelle war. »Ist das der Mann?« fragte der Große, und Cynthia nickte.
»Ja.« »Das Gesicht habe ich 100-mal gesehen«, flüsterte sie. »Allerdings ist er ziemlich verwahrlost. Meine Güte, Sie könnten wenigstens ab und zu mal duschen.«
»Cynthia?« fragte Lyle. Der große Mann trat vorsichtig über die Schwelle, schob sich an Lyle vorbei und spähte mit erhobener Waffe in alle Flure und Zimmer. »Ist hier sonst noch jemand?«
»Nein«, antwortete Lyle. »Wer sind Sie? Cynthia, warum sind Sie wie ein Einbrecher gekleidet?«
»Weil er ein Einbrecher ist«, sagte eine andere Frau. Ironisch lächelnd kam Susan herein.
»Das ist Tony Hicks, der an unserem Produkttest teilgenommen hat. Entschuldigen Sie den Einbruch, wir wussten nicht, dass Sie noch wach sind oder dass Sie überhaupt noch leben.«
»Ich«, stammelte Lyle.
»Was?«
Susan kam näher, klopfte ihm auf die Schulter und schob sich an ihm vorbei. Cynthia oder Tony folgte ihr und blickte noch einmal misstrauisch nach draußen, bevor er die Tür schloss.
»Anscheinend ist uns niemand gefolgt«,
sagte er sie.
Haben Sie etwas zu essen?«
»Alles sauber.«
Der große Mann kehrte aus dem Wohnzimmer zurück und steckte die Pistole ins Gürtelholster.
»Außer einer 100 Jahre alten Dame ist niemand im Haus und die wacht vorläufig nicht auf. Möglicherweise haben Sie ihn gründlich verwanzt, aber das bezweifle ich. Wenn Sie uns gehört hätten, dann hätten Sie schon etwas unternommen.«
»Also jetzt mal der Reihe nach«, schaltete sich Lyle ein. »Hören Sie auf und erzählen Sie mir genau, was hier los ist. Susan kenne ich, und falls das wirklich Tony ist, dann... Ich verstehe einfach nicht, was das soll.« Er wandte sich an den großen Mann. »Wer sind Sie? Wer sind Sie wirklich?«
»Das ist Larry.«
Susan zog einen Küchenstuhl zu sich heran und setzte sich. Tony Cynthia durchsuchte den Kühlschrank. Mit einer Hand hielt er den Lichtschalter fest, in der anderen hatte er eine kleine Taschenlampe. Larry war einer unserer Wächter im Gefängnis von New You in den Hamptons. Nun ja, genau genommen waren die meisten Wächter Larrys, aber der hier ist das Original.
Larry tippte sich an den nicht existierenden Hut. »Schön, Sie kennenzulernen.«
»Reden Sie jetzt über das Haus, das in den Nachrichten erwähnt wurde?« fragte Lyle. »Die Polizei hat es überprüft, aber dort war nichts.«
»Wir haben uns direkt nach Susans Flucht verzogen.«
Larry lehnte sich an die Wand. Lyle riss die Augen auf. »Dann ist es wirklich passiert? Ich wusste, dass Nu Yu irgendetwas mit Ihnen angestellt hatte, aber ich dachte, Sie seien bei den anderen in Sao Tome.«
»Niemand war je in Sao Tome.«
Tony Cynthia gab die Suche im Kühlschrank auf und versuchte es mit den Schränken.
»Abgesehen von Karl. Er war nie persönlich bei uns. Alle, die mit der Lotion infiziert wurden, die Testpersonen, die Fabrikarbeiter, einfach alle, hat man geschnappt und in Cynthia Mamas Haus in den Hamptons versteckt. Also, eigentlich wäre es ja mein Haus, falls ich es mit 6 anderen Cynthias teilen wollte. Haben Sie nichts zu essen?«
»Höchstens noch ein paar Konserven«, antwortete Lyle und deutete auf einen hohen Eckschrank. »Aber wie... Warum sind Sie Cynthia? Das verstehe ich nicht. Sie müssten ich sein.« Unvermittelt drehte sich Tony Cynthia zu ihm um und blendete ihn mit der kleinen Taschenlampe.
»Was meinen Sie damit, wir sollten Sie sein? Haben Sie das etwa absichtlich gemacht?«
»Nein«, wehrte Lyle ab, blinzelte und hob beschwichtigend die Hände. »Nein, natürlich war das keine Absicht. Wir wussten nicht einmal, was die Lotion bewirken kann, bis wir es bei Ihnen erlebten. Aber nach allem, was wir seitdem gelernt haben, hätten Sie sich in mich und nicht in Cynthia verwandeln müssen.«
»Ruhig, Tony«,
Susan wandte sich an Lyle. »Er wurde tatsächlich in Sie verwandelt, aber als Nu Yu ihn schnappte, verwandelten Sie ihn in Cynthia und ein paar andere in Jeffrey Montgomerys und in den Asiaten, diesen Anwalt.«
»Sunny?«
»Genau. Sie hatten 4 oder 5 von jeder Sorte und boten uns jeweils $1 Million, damit wir ihnen helfen, nicht im Gefängnis zu landen.«
»Wie denn?«
Susan zuckte mit den Achseln.
»Das wissen wir nicht, aber die Autobombe war vermutlich ein Teil des Plans. Was es auch gewesen sein mag, es ist immer noch im Gang. Ich glaube, Tony hier ist der einzige andere, der weggelaufen ist.«
Lyle betrachtete die Frau, die ruhelos die Küche durchsuchte. Eine Dose Spaghetti hatte sie gefunden, doch sie öffnete unverdrossen eine Schublade nach der anderen.
»Wo ist der verdammte Dosenöffner?«
»Warum sind Sie geflohen?« fragte Lyle. Tony Cynthia runzelte die Stirn.
»Was meinen Sie damit?«
»Man hat Ihnen 1 Million geboten. Das hätte jeder sofort genommen. Warum sind Sie geflohen?«
»Ich wollte es ja nehmen«, sagte er, sie. »Aber dann bekam ich die Menopause zu spüren.«
Er öffnete eine weitere Schublade und spähte hinein.
»Ich dachte, die alte Schachtel soll bekommen, was sie verdient hat.«
Susan nickte ernst. »Als das Haus evakuiert wurde, saßen Larry und Tony zusammen im Auto und konnten sich während der Fahrt in einen anderen Unterschlupf unterhalten.«
»Wie sich herausstellte, waren wir alle von Nu Yu schwer enttäuscht«, erklärte Larry. »Wir sind absichtlich falsch abgebogen und verschwunden. Einige Male sind wir am Firmensitz vorbeigefahren, um die Lage zu erkunden, und haben Pläne geschmiedet.
Dann sind wir auf Susan gestoßen, die genau das Gleiche gemacht hat. Wir haben uns unterhalten, und sie beharrte darauf, dass sie der Schlüssel seien, um die Leute zu erledigen.
Wir waren an allen Orten, an denen sie sich meiner Ansicht nach verstecken konnten, ergänzte Susan. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Lyle starrte immer noch Larry an. Dann haben Sie für die Firma gearbeitet?
Ich war bei einem sogenannten privaten Wachdienst, antwortete Larry. Wir haben für Cynthia immer mal wieder verschiedene Aufträge erledigt, zu denen sie nicht offen stehen konnte. Mich haben sie geklont, weil... Nun ja, sehen Sie mich an.
Er breitete die Arme aus und erhob sich. Er war deutlich über 1,80 Meter groß und hatte den Körperbau eines Bären.
Ich war immer der Mann, mit dem sich niemand anlegen wollte. Jetzt will sich niemand mit den Kopien anlegen.
Lyle nickte und musste sich eingestehen, dass der Mann recht hatte. Er deutete auf die Küchenzeile. Der Dosenöffner ist in der Schublade unter der Mikrowelle. Tony Cynthia wackelte mit der Dose und lächelte.
»Danke, Mann!«
Susan beugte sich vor. Larry war eine große Hilfe, und Tony hat eine recht große Bandbreite von Fähigkeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass man trotz der Überwachungsanlagen bis hier herausgelangen kann, aber er hat es geschafft.
»Dann werden wir wirklich überwacht?« fragte Lyle.
»Ich war nicht sicher.«
»Sie sind überall«, bestätigte Larry.
»Hinter diesen Grundstücken verläuft ein alter Bewässerungsgraben«, ergänzte Tony und deutete mit den Händen die Breite an. 50 oder 60 Zentimeter breit, voller Unkraut und Müll. So etwas gibt es in vielen Vierteln. Sie wurden schon vor 100 Jahren angelegt, und die Genies, die das Haus überwachen, haben offenbar keine Ahnung.« Susan klopfte mit der Faust auf den Tisch und forderte Lyles Aufmerksamkeit ein.
»Wir sind ein gutes Team«, sagte sie. »Aber Sie, Lyle, Sie sind der Schlüssel. Sie müssen uns helfen, die Leute zu erledigen.«
»Nur you erledigen?« staunte Lyle.
»Die ganze Firma?«
»Die Manager sind untergetaucht«, berichtete Susan. »Aber die Firma und Rebirth selbst sind noch aktiv. Jeder in diesem Auto war eine Kopie, aber von ihnen hatten sie keine hergestellt. Sie glaubten, den echten Lyle umgebracht zu haben. Schließlich war ihnen klar, dass nur sie ihnen ernsthaft gefährlich werden können. Sie besitzen das gesamte Wissen und sind der wichtigste Zeuge. Sie haben den Schlüssel zu den Leichen im Keller. Sie können Nuyu zerstören. Sie können Rebirth zerstören. Sie...
Nein, antwortete Lyle.
Ich will Rebirth nicht zerstören.
Was?
Fragte Susan. Ungläubig hob sie die Brauen.
Ist das Ihr Ernst? Nach allem, was man Ihnen und uns angetan hat?
Die Firma gern, erwiderte Lyle. Die Firma ist das fleischgewordene Böse. Aber die Lotion selbst ist etwas Gutes. Ich meine, zumindest theoretisch. Man kann sie für gute Zwecke einsetzen.
Ich bin jetzt eine Frau, widersprach Tony Cynthia. Ich weiß nicht mal, wie ich mich nach dem Pinkeln abwischen muss. Was ist daran gut?
Auf Sie trifft das offenbar nicht zu, räumte Lyle ein.
Aber es gibt andere Menschen, die Zwillinge und die Krebspatientin oder dieser Junge in Hoboken mit Mukoviszidose, dem wir den Körper des gesunden Bruders geschenkt haben. Noch 3 Wochen und der Körper ist völlig geheilt.
Das war Guru Kuvams Projekt. Susan runzelte die Stirn.
Hatten Sie mit ihm zu tun?
»Ich habe ihm die Lotion gegeben.«
Susan warf die Hände hoch. »Kommen Sie schon, Lyle, auf wie viele verschiedene Weisen wollen Sie den Weltuntergang vorantreiben? Haben Sie in der ganzen Zeit überhaupt etwas Sinnvolles getan?«
»Susan, wir schenken den Menschen das Leben. Wir können nicht einfach aufhören.«
»Doch, wir können«,
gab sie entschieden zurück.
»Das Zeug ist böse.« Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn es bei Ihnen wirkt.
»Doch, das weiß ich«, antwortete Lyle. »Wussten Sie das nicht? Ich habe es auch abbekommen.«
Susan kniff die Augen zusammen.
»Sie?
Ich bin ein Klon meiner selbst.«
Er starrte sie an,
erhob sich und zog das T-Shirt hoch. »Sehen Sie den Bauch? Vor einigen Jahren wurden Blinddarm und Galle entfernt. Von den endoskopischen Eingriffen blieben 5 kleine Narben zurück. Hier, 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 hier und dort. Sehen Sie etwas?«
»Nur die Flusen im Bauchnabel«,
meinte Tony Cynthia. Susan nickte mit finsterer Miene.
»Die Narben sind verschwunden«,
sie sah ihn an.
»Bei mir ist eine Narbe am Ellbogen verschwunden, die von einer Verletzung beim Tennis herrührte. Was hat das zu bedeuten?«
»Es bedeutet, dass Rebirth uns neu aufbaut«, erklärte Lyle. »Nicht nur ein einziges Mal, sondern unentwegt. Wahrscheinlich haben sie oft Durst und sind ständig am Verhungern, richtig?«
Tony Cynthia betrachtete die Dose mit den Nudeln und stellte sie leise hinter sich auf die Anrichte.
»Der Körper wird auf aggressive Weise umgebaut«, fuhr Lyle fort. »Immer und immer wieder, bis alles entfernt ist, was nicht der Vorgabe entspricht.«
»Soll es so etwas bewirken?« fragte Larry.
»Es sollte überhaupt nichts bewirken«, entgegnete Lyle. »Es ist eine Feuchtigkeitscreme, verdammt, eine Handlotion. Nichts von alledem ist nachvollziehbar. Wissen Sie, warum es noch keine neuen Produzenten gibt?«
»Es gibt einen Schwarzmarkt«, antwortete Susan.
»Das ist nur jemand, der die Lotion von Nu Yu neu verpackt«, entgegnete Lyle. »Ich rede über eine echte Neuproduktion. Jemand entdeckt die Formel oder betreibt Reverse Engineering und stellt das Zeug selbst her. Das passiert sehr schnell, wenn etwas völlig Neues auf dem Markt erscheint. Bei Rebirth hat das noch niemand versucht, weil es unmöglich ist. Es funktioniert nicht, wenn ein anderer es herstellt. Es funktioniert nur bei uns.«
»Der Kerl ist verrückt«, murmelte Tony Cynthia.
»Die Nachahmer hatten noch nicht genügend Zeit«, wandte Susan ein und bedachte Lyle mit wütenden Blicken. »Es ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt.«
»Es wurde schon vor Monaten gestohlen«, erinnerte Lyle seine ehemalige Assistentin.
»Ibis hat mich sogar entführt und ich selbst habe Wochen mit Herstellungsversuchen verbracht. Es ist mir nicht gelungen. Dort habe ich das gesagt, was ich jetzt auch Ihnen sage. Rebirth folgt keinen irgendwie erkennbaren, sinnvollen Regeln und es ist weitaus aggressiver als vermutet.«
Susan stand auf und ging in der Küche hin und her.
»Es spielt keine Rolle, wie es funktioniert. Wir müssen es einfach nur zerstören.«
»Und wie?« hielt Lyle dagegen. »Wollen wir jede existierende Ampulle vernichten? Jeden töten, der schon infiziert ist?«
»Wir werden niemanden töten«, gab Susan aufgebracht zurück. »Sie müssen einfach nur ihre Aussage machen, die Firma erledigen und...«
»Jetzt sind Sie die Verrückte«, fiel Lyle ihr ins Wort.
»Sie werden die Substanz nicht mehr los. Sie ist dort draußen, sie ist überall und wird nie mehr verschwinden.«
»Und was dann? Sollen wir uns in einem Loch verkriechen und so tun, als sei nichts geschehen?«
Lyle machte eine Geste, die das ganze dunkle Haus einschloss.
»Ja, genau dazu habe ich mich entschlossen.«
Tony Cynthia baute sich vor ihm auf, stemmte die Hände in die Hüften und warf Lyle einen Blick zu, der beinahe, aber nicht ganz, dem furchteinflößenden Ausdruck entsprach, den die echte Cynthia zeigte, wenn sie wütend war.
»Hören Sie mal, Kumpel, wir sind gekommen, weil Nu Yu etwas Falsches tut, und wir wollen die Firma davon abhalten. Ihre Aussage kann das bewirken, und deshalb lassen wir Sie nicht einfach hier herumsitzen und Däumchen drehen.«
»Vielleicht können Sie auch etwas aushandeln«, meinte Larry. »Liefern Sie der Polizei die anderen Manager, und Sie bleiben frei.«
»Am wichtigsten ist die Frage, ob Sie sich selbst stellen oder ob wir es für sie tun«, warf Susan ein. Lyle kniff die Augen zusammen und plötzlich wurde ihm eiskalt.
»Was meinen Sie damit? Ich soll mich selbst stellen.«
Larry schob sich von der Seite in sein Gesichtsfeld.
»Sie wissen doch ganz genau, was wir meinen.«
Lyle schluckte schwer. »Schön, dann geben Sie mir etwas Zeit, damit ich mich anziehen kann.«
Susan nickte und Lyle tappte den Flur entlang zu seinem Zimmer.
»War es das dann? Ich soll mich selbst der Polizei ausliefern oder sie tun es? Ich will nicht ins Gefängnis, sofern ich überhaupt ins Gefängnis komme. Rebirth ist zu wichtig und die Regierung wird sich genauso verhalten wie Ibis. Man steckt mich irgendwo in ein Labor und zwingt mich, noch mehr davon herzustellen. Aber wer weiß, wofür es dann missbraucht wird.«
Er drehte die Dusche auf und sah die alten Sachen seines Großvaters durch. Mehr hatte er nicht zum Anziehen.
Aber Susan ist zu mir gekommen. Sie hat ein Problem, sie braucht Hilfe und sie ist zu mir gekommen. Andererseits...«
Er wusste, dass er sich keine Hoffnung machen konnte und dass sich zwischen ihnen nie etwas ergeben würde. Und doch,
sie ist zu mir gekommen. Sie hatte einen Grund, der absolut nicht persönlich war, aber veränderte sie sich? Änderten sich die Menschen überhaupt?
Lyle blickte aus dem rückwärtigen Fenster und suchte den kleinen Bewässerungsgraben, den Tony Cynthia erwähnt hatte. Er hatte nicht einmal von seinem Vorhandensein gewusst. Aber jetzt, da er genauer hinsah, entdeckte er einen kleinen freien Raum zwischen dem Zaun der Großmutter und dem der Nachbarn. Was hatte er in den letzten Jahren sonst noch alles gesehen, aber nie wirklich wahrgenommen?
»Das Gefängnis«, dachte er, »staatliche Gefangenschaft.
Was brachte es noch, Nu Yu anzugreifen, nachdem Rebirth frei zugänglich war?
Wenn der Schaden schon angerichtet war, welchen Sinn hatte da noch eine Bestrafung der Firma?
Und wer war er, dass er sich zum Vollstrecker der Strafmaßnahme aufschwang?« Er blickte zur Dusche und hörte das Wasser rauschen. Ein Geräuschvorhang, der alles andere überdeckte. Von den drei Eindringlingen hörte er im Augenblick nichts mehr. Er schloss für einen Augenblick die Augen und stellte sich vor, sie seien weg.
Alle anderen seien weg. Er sei von allem erlöst und frei.
Er müsste nicht zur Polizei oder ins Gefängnis gehen. Er hörte keinen Laut. Und sie konnten ihn nicht hören. Noch einmal blickte er zur Dusche, dann wieder zum Fenster.
Was will ich? Weder ins Gefängnis noch der Regierung helfen, Rebirth herzustellen und damit irgendwelche finsteren Ziele zu erreichen. Ich weiß, was ich nicht will, aber was will ich? Die Menschen müssen mir zuhören. Sie dürfen nicht länger nur an sich selbst denken. Sie müssen mir zuhören, wenn ich ihnen erkläre, auf wie viele verschiedene Arten Rebirth nützlich und hilfreich sein kann, wie man damit die Welt retten kann. Vielleicht bekomme ich eine Gelegenheit, im Gefängnis aktiv zu werden, wenngleich meine Chancen draußen viel größer sind. Kuvam ist tot, aber vielleicht kann ich vortreten und den Menschen auf die gleiche Weise helfen, wie es Kuvam getan hat.
Blitzschnell entschloss er sich und zog rasch die uralte Kleidung seines Großvaters an. Dann schlüpfte er in Großvaters Schuhe, öffnete das Fenster, warf die Tasche hinaus und sprang hinterher. An den Rosen blieb er hängen. Er packte die Tasche und rannte zum hinteren Zaun, blickte noch einmal zum Haus zurück und sah sich im Dunkeln nach dem Bewässerungskanal um, einem schmalen, gemauerten Graben hinter den Büschen, wo schon seit Jahren kein Wasser mehr geflossen war. Noch einmal drehte er sich zum Haus um, lief zum Graben und verschwand in der Dunkelheit.
Donnerstag, 12. Juli, 9.22 Uhr. Presseraum Kapitol, Washington, D.C. 155 Tage bis zum Weltuntergang.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, begann der Sprecher. »Ich bin Senator Eric Moore und vertrete die Heimatschutzbehörde. Schweren Herzens muss ich Ihnen heute eine wichtige Ankündigung machen. Dazu entschließen wir uns gewiss nicht leichtfertig, aber uns bleibt nichts anderes übrig.«
Bitte erlauben Sie mir, mit einigen Pressemeldungen den Rahmen abzustecken, in dem wir uns hier bewegen.
Er öffnete eine dünne Ledermappe und las vor.
Am Donnerstag, dem 5. Juli, kehrte der wegen Vergewaltigung verurteilte Clay Bergner, der seine Strafe abgesessen hatte, von der Arbeit nach Hause zurück, griff nach dem Türknauf und stellte fest, dass dieser mit einer schmierigen weißen Substanz bedeckt war. Die forensische Untersuchung ergab, dass es sich bei der Substanz um geprägte Rebirth-Handlotion handelte. Nur zwei Blocks entfernt wurde ein früheres Opfer von Bergener aufgegriffen und gestand, die Lotion angebracht zu haben. Offenbar hoffte die Frau, sie könne Bergener in eine attraktive Frau verwandeln, damit dieser ebenfalls vergewaltigt und die gleiche Hölle erleben würde, in die er so viele Frauen gestürzt hatte. Die Frau wird bald vor Gericht gestellt, während Bergener im Krankenhaus genau beobachtet wird. Erste Anzeichen einer erhöhten Östrogenproduktion waren bereits festzustellen.
Die Versammelten schwiegen und warteten angespannt und nervös. Sie hatten die Geschichte bereits gehört und warteten auf die Ankündigung, die folgen sollte. Moore ließ den Blick ruhig über die Zuhörer schweifen und blätterte um.
Am 7. Juli gegen 8.30 Uhr am Morgen traf Brian Yancey vor der High School in Casper, Wyoming ein. Er trug einen schwarzen Trenchcoat und war schwer bewaffnet, nicht mit Feuerwaffen, sondern mit Rebirth. Im Verlauf der nächsten halben Stunde besprühte er 37 Mitschüler mit der Lotion und infizierte sie mit der eigenen DNA. Als die mit Schutzanzügen ausgerüstete Polizei eintraf und den Jugendlichen unter Kontrolle brachte, sagte er aus, er sei es leid, ständig als Außenseiter zu gelten. Mit seiner Aktion wollte er den anderen Schülern zeigen, wie es sich anfühlt, in seiner Haut zu stecken.
Unbehaglich schweigend saßen die Zuschauer vor Moore und warteten. Gleich darauf blätterte er um.
Hier ein weiterer Vorfall. Am späten Abend dieses Tages wurden die Cotwells in Bamberg, South Carolina, von Männern in traditionellen Ku Klux Klan-Kutten angegriffen. Tyler Cotwell, seine Frau Mary Lou und die beiden Kinder wurden auf eine Wiese gezerrt, mit Pressengarn gefesselt und großzügig mit Rebirth eingesprüht. In einem anonymen Brief an die Lokalzeitung stand, ich zitiere, »Gott hat uns das Mittel gegeben, seine Erde zu säubern.« Ähnliche Vorfälle wurden am 9. und 10. Juli aus dem ganzen Land berichtet, wobei die Opfer Mexikaner, Araber und in einem Fall auch Weiße waren.
Moore schloss die Mappe, starrte sie noch einen Augenblick lang an und hob den Kopf.
Rebirth wurde als große Verheißung eingeführt, aber Tag für Tag und Meldung um Meldung zeigte der Abschaum unserer Gesellschaft, was er wirklich damit vorhat. Heute Morgen hat die FDA die Rebirth-Formel neu klassifiziert. Die Substanz gilt ab sofort nicht mehr als Kräuterlotion, sondern als biologische Waffe.
Die Menge raunte vor Aufregung. Moore hob die Stimme.
Mit sofortiger Wirkung wird jeder, der Rebirth besitzt oder auf irgendeine Weise anwendet, als Terrorist und Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet. Sämtliche Vorräte, die sich noch im Besitz von Geschäften oder Lieferanten befinden, werden beschlagnahmt. Alle Produktionsstätten werden geschlossen und für unbestimmte Zeit gesperrt. Die Herstellerin des Produkts, die Kosmetikfirma New You, wird mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die noch auffindbaren Manager werden verhaftet, die Firmenakten für das Verfahren vor einem Bundesgericht konfisziert. Die US-Regierung lässt nicht zu, dass die Bürger eingesprüht und mit diesem oder einem anderen schädlichen biologischen Wirkstoff verändert werden. Das ist alles.
Nun brach im Presseraum ein Höllenlärm aus. Die Journalisten sprangen auf, hoben die Hände und schrien Moore ihre Fragen entgegen. Mit erhobener Hand bat er um Schweigen, als ganz hinten ein Mann in den Gang trat.
»Wie können Sie so etwas veranlassen?« fragte der Mann. »Rebirth wurde missbraucht, aber es ist immer noch der größte medizinische Durchbruch in der Geschichte der Menschheit. Mit diesem Mittel können wir Krebs heilen, wir können ewig leben. Sie schlagen die Tür in unsere Zukunft zu.«
Moore beäugte den Mann. »Mit dem stimmt etwas nicht«, dachte er. »Das war keine Frage, die ein Journalist stellen würde.« Der Mann trug einen braunen Hut und hatte langes Haar, das ihm ins Gesicht fiel. Moore blickte zur Bühnenseite, wo ein Wachmann stand, und nickte fast unmerklich in Richtung des Verdächtigen. Der Wächter zog sich sofort zurück und sprach ins Handgelenkmikrofon. Moore blickte wieder zu dem Mann im Publikum hinüber.
»Wir schränken den Zugang zu Rebirth in gleicher Weise ein, wie bei jeder Technologie, von der vergleichbare Gefahren ausgehen«, erklärte Moore. »Röntgenstrahlen sind ein wertvolles Hilfsmittel für Ärzte und Zahnärzte, aber das heißt nicht, dass jeder damit herumspielen darf. Es muss Regeln geben, sonst versinkt die Welt im Chaos.«
»Vielleicht lösten Sie mit dieser Ankündigung das Chaos erst aus«, argumentierte der Mann. Er trat vor und näherte sich der Bühne. Moores innere Alarmglocken schrillten laut. Aus dem Nichts tauchte ein Trupp schwarz gekleideter Sicherheitsleute auf, die den Mann umringten. Sie hatten die Waffen nicht gezogen und warteten in gespannter Haltung. Der Mann blieb stehen und lächelte beruhigend.
»Fürchten Sie etwa, dass ich Sie angreifen will?«
Er schüttelte den Kopf, nahm den Hut und die Perücke ab und zeigte allen sein weiches, braunes Haar.
»Den kenne ich«, dachte Moore, »nur der Name fällt mir nicht ein.«
»Ich bin nicht gekommen, um jemandem den Tod zu bringen«, fuhr der Mann fort. »Ich bringe das Leben, denn ich bin das Leben.« »Die Fleisch und Körper gewordene Energie des Universums.«
Er nahm die Brille ab. Moore lag der Name auf der Zunge. »Rebirth hat mich gerettet«, erklärte der Mann. »Es wird uns alle retten.«
Als es ihm dämmerte, hatte Moore das Gefühl, von einem Lastwagen überrollt worden zu sein.
»Kuvam«, flüsterte er.
Der Guru ließ das Kostüm fallen, hob die Arme und drehte sich langsam, damit alle Anwesenden und die Kameras ihn sehen konnten.
»Seht mich an«, rief er. »Ich bin Lazarus, auferstanden von den Toten. Ich bin Siddhartha, Elia und der Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Ich bin die Sonne, die untergeht, und die Sonne, die wieder aufgeht. Ich bin der neue Tag.«
Donnerstag, 12. Juli, 9.51 Uhr. Ein unbekannter Unterschlupf, Brooklyn. 155 Tage bis zum Weltuntergang.
»Sie kassieren alles ein«, Susan kochte vor Wut. »Haben Sie gehört, was er im Fernsehen gesagt hat? Sie wollen die Lotion nicht zerstören, sondern beschlagnahmen. Sie horten das Zeug.«
»Wenigstens holen Sie es von den Straßen herunter«, wandte Larry ein. »Das ist doch etwas Gutes, oder?«
»Das ist schrecklich«, widersprach Tony Cynthia. »Ich muss aus diesem Körper heraus.«
»Es nutzt nichts, wenn Sie es von den Straßen holen und nur anderswo einlagern«, meinte Susan. »Es muss zerstört werden. Und dazu wird es nicht kommen, wenn die mächtigste Regierung der Welt es in einem Depot lagert. Können Sie sich vorstellen, was die CIA oder die NSA damit anrichten kann? Das ist kein Kosmetikprodukt oder eine biologische Waffe. Das ist das beste Spionagewerkzeug, das je erfunden wurde. Die Mächtigen können alle ersetzen, die sich gegen sie wenden. Jedes ausländische Staatsoberhaupt könnte ausgetauscht werden.«
Mit voller Wucht trat sie gegen das Tischchen, auf dem das Frühstück stand. Es flog durch den ganzen Raum.
»Was denken die Typen sich nur dabei? Was ich da höre, macht mich verdammt wütend.«
»Wut löst keine Probleme«, wandte Larry ein. »Wütend sein und handeln, das löst Probleme.«
»Sie haben recht«, stimmte Susan zu. »Wir müssen handeln. Wir müssen protestieren. Nuyu hat jetzt größere Probleme, als uns umbringen zu wollen. Wir gehen an die Öffentlichkeit. Wir blockieren die Treppe von der City Hall.
Das meinte ich nicht, widersprach Larry. Dort haben sich schon genug Aktivisten versammelt, denen niemand zuhört. Drei Stimmen mehr ändern da nichts mehr. Wir sollten nicht länger nur rufen, sondern für echte Aufmerksamkeit sorgen.
Also gut, sagte Susan. Ich höre zu. Was schwebt Ihnen vor?
Morgen werden die Abfüllanlagen zerstört, erklärte Larry. Sie wissen, wo sich die Anlagen befinden. Gibt es eine Anlage, die wir treffen können?
Treffen? Fragte Susan.
Treffen, bestätigte Larry. Darauf schießen, in die Luft jagen. Gibt es eine Fabrikanlage, die wir vor den Regierungsleuten erreichen können, um den Vorrat an Rebirth zu zerstören, bevor er abgeholt wird?
Oh, machte Tony Cynthia. Von einer Blockade auf der Treppe bis dorthin? Das ist ein riesiger Schritt. Nun ja, Susan nickte und hätte sich gern eingeredet, dass dieser Plan die perfekte Lösung war. Natürlich musste etwas getan werden, aber eine Fabrik in die Luft jagen? Das ist wie Tree Spiking, sagte sie.
Genau, bestätigte Larry.
Dabei schaden wir niemandem, ergänzte sie. Wir schaffen nur eine Situation, in der sie sich selbst schaden, wenn sie falsch handeln und eine Ladung Rebirth mitnehmen.
Genau, bekräftigte Larry. Ich kenne Leute, die etwas von Sprengstoff verstehen.
Was für Leute? Wollte Susan wissen. Terroristen? Ich arbeite nicht mit Terroristen zusammen.
Susan, widersprach Larry. Wir wollen ein Gebäude in die Luft jagen.
Susan nickte wieder und blickte zu Tony Cynthia hinüber.
Also, fuhr Tony Cynthia fort, wir meinen es ernst, oder etwa nicht?
Nun gut, stimmte Susan zu. Nehmen Sie Kontakt zu den Leuten auf. Wir packen es an.
Freitag, 13. Juli, 11:02 Uhr, Fabrik von Nu Yu, Staat New York. 154 Tage bis zum Weltuntergang. Die Produktionsanlage befand sich in einem flachen Tal im Staat New York, wo es außer Bäumen nicht viel zu sehen gab. Susan schwenkte das Fernglas und beobachtete die Männer im Fabrikhof, die Fass um Fass mit Rebirth auf Lastwagen luden. Amerikanische Soldaten, bewaffnet und sehr aufmerksam. Sie drückte auf den Sprechknopf des Handfunkgerätes.
»Ich habe kein gutes Gefühl dabei.«
Larrys Stimme drang blechern und leise aus dem Gerät.
»Was finden Sie schlimmer, Soldaten anzugreifen oder der Regierung zigtausend Liter ungeprägtes Rebirth zu überlassen?«
Susan schnitt eine Grimasse und drückte wieder auf den Knopf.
»Das ist Hochverrat.«
»Was ist schlimmer?« kam die prompte Antwort. »Hochverrat oder der Regierung zigtausend Liter ungeprägtes Rebirth zu überlassen?«
»Schön«, lenkte Susan ein. »Aber könnten wir dabei bitte Menschenleben schonen?«
»Das wäre erheblich einfacher gewesen, wenn wir bereits gestern Abend hier eingetroffen wären«,
warf Tony Cynthia mit Hilfe des dritten Funkgeräts ein. Er und Larry warteten auf der anderen Seite des Fabrikgeländes und versteckten sich zusammen mit fünf von Larrys Kontaktleuten hinter einem kleinen Hügel.
»Wir hätten die ganze Fabrik in die Luft jagen können, bevor die Soldaten überhaupt eingetroffen wären.«
»Das tut mir wirklich leid«, antwortete Larry. »Vielleicht hätten wir es ihnen ermöglichen sollen, binnen 8 Stunden eine terroristische Zelle zu mobilisieren und zu bewaffnen.«
»Es waren 24 Stunden.«
widersprach Tony Cynthia.
»Ja, und ich musste noch 2 höchst illegale explosive Vorrichtungen kaufen und zusammenbauen«, antwortete Larry. »Ich entschuldige mich dafür, dass das Erreichen wichtiger Ziele in der realen Welt tatsächlich Zeit erfordert.«
»Hören Sie mit der Streiterei auf«, schaltete sich Susan ein. »Wie lange brauchen wir noch?«
3 Minuten«, antwortete Larry. »Haben Sie das Telefon, um Bombe 1 zu zünden?«
»Ja.«
Mit der freien Hand tastete Susan nach dem kleinen Klapphandy mit dem Prepaid-Guthaben, das nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden konnte.
»Was jage ich damit in die Luft?«
Den Generator am hinteren Zaun, erklärte Larry. Einer meiner Leute hat die Ladung gerade gelegt.
Susan griff wieder zum Fernglas und beobachtete den Generator. Er befand sich 100 Meter von den Lastwagen entfernt. Wieder drückte sie auf den Sprechknopf.
Wie stark wird die Explosion? Von dort aus können wir doch die Lotion nicht treffen.
Wollen wir auch nicht, antwortete Larry. Das ist nur die Ablenkung. Sie jagen den Generator in die Luft, die Soldaten sehen nach und wir tauchen hinter ihnen auf. Dann überzeugen wir sie nachdrücklich und liebevoll, die Waffen zu strecken. Anschließend jagen wir die Lastwagen mit Bombe 2 in die Luft.
Heißt nachdrücklich und liebevoll, dass wir auf sie schießen? Fragte Susan. Es soll wirklich niemand zu Schaden kommen.
Deshalb sprengen sie den Generator, erwiderte Tony Cynthia. Dort hält sich niemand in der Nähe auf.
Aber was ist mit ihnen? Hakte Susan nach. Und mit den meistgesuchten Sprengstoffexperten Amerikas in ihrer Begleitung?
Wenn sie nicht zum Handeln bereit sind, sagen sie es lieber gleich, erklärte Larry. Unser Plan duldet keine Halbheiten. Entweder ist ein Angriff auf die eigene Regierung zu rechtfertigen und dann können früher oder später einige Soldaten im Weg sein, oder wir verschwinden gleich wieder. Ein Mittelweg gibt es nicht.
Susan schüttelte den Kopf und beobachtete die Soldaten durch das Fernglas. War sie wirklich bereit? Die Männer hatten Angehörige, Namen. Aber wenn sie diese Menge an Rebirth abtransportierten, dann verloren möglicherweise Unschuldige ihre Namen, ihre Gesichter und alles andere. Susan öffnete das Klapphandy und hielt den Finger über den Knopf.
»Ich bin bereit. Ich... Aber schonen Sie möglichst die Menschen, die sich in der Nähe aufhalten.«
»Bombe 2 ist bereit«, verkündete Larry. »Statusmeldung von allen.«
»Bereit«,
sagte Tony Cynthia.
»Bereit«,
sagte Susan.
»Meine Männer sind ebenfalls bereit«, erklärte Larry. »Geben Sie uns einen Countdown und jagen Sie den Generator in die Luft.«
»In Ordnung«,
bestätigte Susan.
»Dann verraten wir jetzt unser Land. 3, 2, 1.«
Sie drückte auf den Knopf und hörte zu, wie das Telefon leise piepste. Es gab keine Explosion.
»Nach dem Countdown müssen Sie auf den Knopf drücken«, erinnerte Larry sie.
»Das habe ich getan.«
»Sie verschließen bereits die Lastwagen«, warnte Tony Cynthia.
»Wir müssen etwas tun.«
»Rufen Sie noch einmal die Bombe an«, schlug Larry vor. »Vielleicht geht der Ruf nicht durch.«
»Das habe ich schon zweimal getan.«
Susan tippte wie wild auf der Tastatur des Klapphandys herum.
»Ich bekomme keine Verbindung. Was haben Sie bloß für einen Provider gewählt? Ausgerechnet an der Stelle, wo wir das Handy wirklich brauchen, hat es kein Netz.«
»Schreien Sie nicht so herum«, herrschte Larry sie an. »Die Soldaten hören uns gleich.«
»Sie haben einen Lastwagen angelassen«, berichtete Tony Cynthia. »Sie hauen damit ab.«
»Macht was«,
verlangte Susan.
»Was denn?«, fragte Larry.
»Ich weiß nicht«,
rief Susan.
»Irgendetwas eben.«
Sie hörte einen Schuss und hob erschrocken den Kopf. Einige Sekunden später schien auf dem ganzen Fabrikgelände geschossen zu werden. Susan legte Funkgerät und Handy weg und griff nach dem Fernglas. Ihr Herz raste, ihre Hände fühlten sich taub an. Von ihrem Standort zwischen den Bäumen aus hatte sie einen guten Überblick über den Hof. Larry und seine Männer hatten eine Schießerei mit den Soldaten begonnen. Einige Uniformierte waren bereits zu Boden gestürzt und die Kameraden schleppten sie in Deckung. Ein Lastwagen setzte sich in Bewegung, dann ein weiterer.
»Sie hauen ab«,
dachte Susan. Larrys Team wurde durch das Gegenfeuer niedergehalten und die Soldaten hatten offenbar keine Mühe, mindestens 3, wenn nicht sogar alle 4 Lastwagen auf die Straße zu steuern.
»Ich muss etwas tun.«
Susan schnitt eine Grimasse, stieß einen stummen Schrei aus und rannte los. Der Fabrikhof war ein Chaos aus Fahrzeugen, Toten und Schutt. Susan hatte nicht mitgezählt, wie viele Soldaten gefallen waren, aber es konnten nicht viele sein. Die meisten waren noch auf den Beinen und schossen. Ein unsichtbarer Schütze feuerte eine Salve auf die Windschutzscheibe eines Lastwagens ab, aber er wich aus.
Der Angriff bremste den Transporter ein wenig aus, aber aufhalten konnte er ihn nicht. Susan klopfte auf das Handy in der Hosentasche und rannte in die andere Richtung zum Generator und zur defekten Bombe hinüber. Sie war nicht groß, aber die einzige Waffe, die sie noch hatte. Der Klotz C4 steckte in dem Spalt zwischen den beiden Brennstofftanks des großen Gasgenerators. Sie verstand nicht viel von Bomben, überprüfte aber alle Verbindungen mit den Fingern. Alles schien in Ordnung zu sein. Die Stifte steckten tief im C4, die Zündkapsel war angeschlossen, das Handy war mit dem Zünder verbunden und ausgeschaltet. Mit einem wüsten Fluch an die Adresse des Trottels, der die Bombe gelegt hatte, griff sie nach dem Handy, um es einzuschalten, und hielt inne. Der Ruf war nicht durchgekommen, aber das Handy würde eine Benachrichtigung für den verpassten Anruf empfangen, sobald es wieder im Netz war. Und sogar dieses kleine Signal würde die Explosion auslösen. Sie starrte auf das Telefon, während ihre Finger über dem Einschaltknopf schwebten. Nun gab es keine Möglichkeit mehr, die Bombe aus der Ferne zu zünden. »Wir haben damit angefangen«, dachte sie. »Jetzt können wir nicht einfach aufhören.« Sie richtete sich auf, ergriff die Bombe und rannte los. 40 Meter entfernt tobte das Feuergefecht und die Soldaten hatten sich hinter einer Wagenburg aus schwarzen Geländefahrzeugen verschanzt. Die Lastwagen hielten noch auf die Hauptstraße zu, doch die meisten Soldaten hockten in dem schützenden Kreis und deckten die abfahrenden Trucks. »Solange sie sich nicht umdrehen und mich entdecken...« Eine Kugel pfiff an Susans Ohr vorbei. Sie zog den Kopf ein und rannte weiter. »Sie haben mich bemerkt.« 30 Meter. Wieder ein Schuss in ihre Richtung, dann ein zweiter. Sie ging das Risiko ein, drückte auf den Einschaltknopf des Handys und hielt ihn fest, während das Gerät langsam hochfuhr. Noch zwei Schüsse, 20 Meter. Ein weiterer Schuss. Das Display des Handys leuchtete auf, der Strom erreichte die Schaltungen. Susan biss die Zähne zusammen und betete, dass ihr noch ein paar Sekunden blieben, bevor das Gerät in der Lage war, irgendein Signal zu empfangen. Noch zwei Schüsse, ein Stechen im Bein. Sie stolperte, verlor das Gleichgewicht und schleuderte noch im Sturz die Bombe über einen schwarzen Geländewagen hinweg. Auf der Hälfte der Flugbahn zirpte das Handy und spielte eine flotte Melodie ab. Dann sank es in den Ring der Gegner und die Bombe explodierte. Susan prallte schwer auf den Boden und presste die Hände an den Kopf. Der Knall raubte ihr fast das Gehör, und die Explosionshitze versenkte ihr die Haut. Die Geländewagen schirmten sie vor der größten Wucht ab. Dennoch rang sie nach Luft und taumelte unter der Druckwelle, die auf sie zugerast war. Es dröhnte ihr in den Ohren. Die Welt war gespenstisch stumm und vor ihren Augen verschwamm alles. Mühsam rappelte sie sich auf und schleppte sich weiter. Die angegriffenen Soldaten standen unter Schock wie sie selbst, lebten aber vielleicht noch. Sie stolperte über einen gestürzten Mann und nahm ihm das Gewehr ab. Humpelnd umrundete sie die zerstörten Geländewagen und entdeckte einen Soldaten, der nach der Waffe griff. Sie schoss im Gehen und fegte alles weg, was sich bewegte. Dann lud sie nach. Peng, klack, peng, klack. Die ersten drei Lastwagen hatten das Tor fast erreicht und beschleunigten. Dank ihrer Bombe konnte sich Larrys Team allerdings frei bewegen. Sie sprangen aus dem Graben heraus und deckten die Lastwagen mit einem Kugelhagel ein. Der erste Truck bog scharf nach rechts ab und wäre fast mit dem zweiten zusammengestoßen, doch dieser beschleunigte stark und übernahm die Führung. Larry sprang vor den dritten Wagen und zerstörte den Motor mit einer Salve. Dann fuhr der vierte Laster von hinten auf, geriet ins Schleudern und schwankte gefährlich. Der zweite Lastwagen donnerte durch den Kugelhagel und durchbrach das Tor, um auf die Straße einzubiegen, als der vierte vollends außer Kontrolle geriet und umkippte. Die Fässer rutschten herunter. Eine Flut von Rebirth ergoss sich in die Umgebung, als die Behälter aufschlugen und zerbarsten. Susan schoss auf den fliehenden Lastwagen, doch er war zu weit entfernt. Gleich darauf verschwand er hinter einer Biegung. Keuchend näherte sich Susan dem letzten noch aufrecht stehenden Lastwagen und wich dabei der Lache mit der Lotion vorsichtig aus. Larry und seine Männer trieben die Überlebenden zusammen. Sie gingen auf den Mann zu, den sie für den Anführer hielt. Er kniete auf dem Boden,
die Daumen hinter dem Kopf mit Kabelbinder gefesselt und musterte sie hasserfüllt.
»Dieses Zeug können Sie nicht verkaufen«, knurrte er. »Das ist Müll.« Was brauchbar war, wurde längst abtransportiert.
»Wir haben hier 2 Wagenladungen Rebirth«, sagte Susan. »Sogar 3, falls man die Lotion auf dem Boden bergen kann. Ist es ungeprägt?«
Der Mann lachte und schüttelte den Kopf.
»Sie wissen nicht einmal, welche Partie das ist? Es ist nicht ungeprägt. Es ist kein Supermodel, kein Sportler, nicht einmal eine berühmte Persönlichkeit.«
Wieder lachte er wild und verzweifelt.
»Es ist die erste Partie, der Unfall.«
»Er lügt«, behauptete Larry.
»Natürlich lügt er«, rief Susan. Sie ging weiter auf ihn zu. »Sie hätten nicht so erbittert gekämpft, wenn das alles nutzlos wäre.«
»Wir sollten es zerstören«, erklärte der Mann. »Ist Ihnen klar, was passiert, wenn...«
Er verstummte und presste die Lippen aufeinander.
»Was soll passieren?«, fragte Susan. »Was weiß ich nicht?«
»Ich sage gar nichts mehr.«
Klack. Susan zielte auf sein Gesicht.
»Sie sind viel härter, als ich dachte«, bemerkte Tony Cynthia. »Hören Sie«, Susan trat noch dichter an den Knienden heran. »Ich stecke bis zum Hals mit drin. Heute habe ich so viele Menschen getötet, dass es auf einen mehr oder weniger nicht mehr ankommt. Verraten Sie mir einfach, warum Sie Ihr Leben riskiert haben, um 4 Wagenladungen mit nutzloser Lotion zu zerstören. Sonst bewege ich meinen Zauberfinger und blase Ihnen den Kopf von den Schultern.« Der Mann starrte sie mit kalten, harten Augen an.
»Sie haben für 4 Wagenladungen Lyle Fontanelle gekämpft und gemordet.«
Susan runzelte die Stirn.
»Das ist alles mit Lyle geprägt?«
»Das ist der Unfall. Er hat die Partie geprägt, bevor er wusste, dass es funktioniert.«
»Ja«, rief Tony, rannte zu der Pfütze und tauchte die Finger ein. »Ich bin wieder ein Mann!«
»Wollen Sie wirklich Lyle sein?«, fragte Larry. »Er ist ein gesuchter Verbrecher.«
»Mir ist egal, wer ich bin.«
Tony griff sich in den Schritt.
»Hauptsache, ich bekomme den kleinen Tony zurück.«
»Wenn diese Lotion freigesetzt wird«, Susan hielt inne. »Möglicherweise ist Tony dann der Einzige auf der Welt, der sich freut, Lyle zu sein.« Wieder verstummte sie kurz und dachte angestrengt nach. »Der Schwarzmarkt für Rebirth wächst, ob die Regierung nun eingreift oder nicht. Aber wenn der Markt plötzlich mit einer Lotion überflutet wird, die niemand will, und niemand erkennt den Unterschied,
dann wird niemand mehr der Lotion vertrauen«, schloss Larry. »Die Menschen wenden sie nicht länger an, weil sie sich nicht in Lyle verwandeln wollen.«
»Lektion gelernt, Problem gelöst«, sagte Susan. »Es werden ein paar zusätzliche Lyles herumlaufen, aber niemand wird jemals wieder Rebirth benutzen. Die Leute werden jede Ampulle vernichten, die ihnen in die Hände fällt.«
»Sie sind wahnsinnig«, sagte der Soldat. »Sie können doch nicht...«
Peng. Klick.
3. Teil. Der Mann auf der Straße. Freitag, 17. August, 23.22 Uhr. Irgendwo in Atlantic City. 119 Tage bis zum Weltuntergang.
»Suchst du ein kleines Abenteuer?«
Mit gesenktem Kopf ging Lyle weiter. Verhalten rief ihm das Mädchen hinterher, wandte sich dann aber gleich dem nächsten potenziellen Kunden zu, nachdem Lyle sie nicht beachtet hatte. Aus einer Gasse drangen die Geräusche eines Handgemenges zu ihm herüber und er hörte einen gedämpften Schlag. Er zog die Kapuze tiefer über die Augen und ging weiter. Jeder Dollar, den er besaß, steckte in den Schuhen und der Unterwäsche. In der Tasche hatte er nur eine kleine Rolle mit Geldscheinen, die er im Notfall den Räubern überlassen konnte, um nicht verprügelt zu werden. Es waren nur ein paar Dollar und er sah sowieso recht ärmlich aus. Wenn sie ahnten, dass er fast 5000 Dollar am Körper versteckt hatte, wäre er ein toter Mann. Falls jemand herausfand, wer er wirklich war, wäre er natürlich ebenfalls so gut wie tot.
Das Verfahren gegen Nu Yu war vorbei. Die Firma war schuldig gesprochen und aufgelöst worden. Die Tochterfirmen, sofern sie legal operierten und weiterarbeiten durften, waren in alle Winde zerstreut und von gierigen Konkurrenten geschluckt worden. Jeder Mitarbeiter, den die Behörden gefasst hatten, war für die Beteiligung an der Verbreitung von Rebirth angemessen bestraft worden. Schließlich galt die Substanz als stärkste Biowaffe, die je entwickelt worden war. Die Regierung gierte natürlich nach mehr. Man wollte, dass er die Lotion weiterhin herstellte, aber er lehnte jede Zusammenarbeit ab. Er wollte den Menschen helfen, die Rebirth wirklich brauchten. Die letzten Reste des Mittels, das er bei Ibis mitgenommen hatte, waren längst verbraucht. In Hinterhäusern hatte er mehrere Krebspatienten geheilt und nun benötigte er Nachschub. Das bedeutete, dass er Örtlichkeiten aufsuchen musste, wo Rebirth noch verkauft wurde. Parkplätze, Unterführungen und illegale Kosmetikstudios. Dort konnte er Fragen stellen und herausfinden, woher die Schwarzhändler ihre Lieferungen bezogen. Wenn er noch ungeprägtes Rebirth auftreiben konnte, ließ sich damit viel Gutes tun. Langsam fuhr ein Auto vorbei. Lyle wandte sich ab und tat so, als telefoniere er, um der Straße den Rücken zu kehren, bis der Wagen vorbei war. Das Versteckspiel mit der Polizei hatte ihn an einige dunkle Orte geführt, wo sich äußerst gefährliche Menschen aufhielten. »Suchst du ein kleines Abenteuer?« Da war schon die nächste, kaum einen halben Block von der anderen entfernt. Lyle warf ihr einen Blick zu, lehnte murmelnd ab, blieb aber unvermittelt stehen, als er das Gesicht sah. Das Mädchen lachte. »Genau«, sie breitete die Arme aus. »Victoria Carver. Hast du es mal mit einem Filmstar getrieben, Baby?« »Woher hast du das?« »Von Gott und meiner Mama.« Lyle trat näher an sie heran.
»Das ist Rebirth«, flüsterte er. »Woher hast du die Dosis? Woher hast du die DNA?«
»Junge, du verdirbst mir das Geschäft«, zischelte die Dirne.
»Die Männer tun lieber so, als wäre ich die echte Vicky, verstehst du?«
»Schön«, lenkte Lyle ein.
»Du bist Vicky Carver, aber...«
Er stöhnte vor Hilflosigkeit. Was half es, irgendwo einen kleinen Verkäufer aufzutreiben?
»Schon gut.«
Er fischte die Geldscheinrolle aus der Tasche und drückte sie dem Mädchen in die Hand.
»Tut mir leid.«
Verblüfft starrte sie das Geld an und fluchte, als er sich entfernte.
$5, ja? Denkst du, ich bin obdachlos?«
Lyle rückte die Kapuze zurecht und ging weiter.
»Suchst du Rebirth?«
Es war eine tiefe Stimme. Als Lyle den Kopf drehte, sah er, dass der Sprecher schmal und groß war, fast 2,10 Meter. Im schwachen Licht der Laternen bekam das Gesicht scharfe Konturen.
»Ich habe gehört, wie du mit der Dame gesprochen hast.«
»Vielleicht«, antwortete Lyle.
Er schluckte und fragte sich, ob dieser Dealer ihm endlich die benötigten Informationen liefern konnte. Etwas verspätet sah er sich auf der Straße um und rechnete schon damit, dass hinter einem Busch ein Polizist hervorsprang.
»Was hast du anzubieten?«, fragte er.
»Ich behaupte nicht, dass ich etwas habe«, grollte der Mann mit der Bassstimme. »Rebirth ist illegal, das weißt du so gut wie ich.«
»Warum redest du dann darüber?«
»Weil ich vielleicht jemanden kenne«, erklärte der Mann. »Es kommt allerdings darauf an, was du haben willst.«
Lyle nagte an der Oberlippe.
»Das Original«, sagte er. »Nicht diese falschen Stars dort vorn, sondern das echte Zeug von Nu Yu. Hat dein Mann etwas davon anzubieten?«
»Kann sein«, antwortete der Dealer.
Er sprach freundlich, zugleich aber auch hochprofessionell.
»Was willst du ausgeben?«
Lyle wählte die Worte mit Bedacht und hoffte, damit auch etwaige Diebe zu täuschen, die ihn belauschten.
»Ich habe es nicht bei mir, aber sagen wir 1.000?
Der Mann lachte.
»Was glaubst du, wie viel Rebirth du für $1.000 bekommst?«
»Reicht das nicht?« Anscheinend waren die Preise gestiegen.
»Wenn du eine Quelle auftreibst, wo das genug ist,
dann sag mir Bescheid. Dann kaufe ich dort auch ein.
»Wer schleppt schon mehr als $1,000 mit sich herum?« fragte Lyle. »Besonders auf einer Straße wie dieser.«
»Kluge Leute«, erwiderte der Mann mit tiefer, selbstsicherer Stimme. »Leute, die ein gutes Produkt kaufen wollen. Wenn du billig an ein Produkt kommen willst, das deine DNA verändert, bist du hier falsch. Siehst du den Jungen mit dem roten Hut dort drüben? Er verkauft dir einen Tropfen Rebirth für $100. Aber du bekommst nur das, was du bezahlst. Mit ihm und allen, die so sind wie er, spielst du russisches Roulette. Du bekommst irgendein Gesicht und irgendeinen Körper. Vielleicht eine Frau, vielleicht auch gar nichts. $100 für einen Tropfen L'Oreal. Wahrscheinlich bist du am Ende doch nur Joe.«
»Wer ist Joe?«
»Joe Durchschnittsmann. Irgendein unbekannter Kerl, der in der letzten Zeit überall auftaucht. Ich verstehe nicht, warum sie die Lotion mit ihm geprägt haben, aber von der Sorte sind gerade schrecklich viele auf dem Markt.« Beunruhigt runzelte Lyle die Stirn. Er konnte sich an niemanden auf der Liste der Vorlagen erinnern, den er als durchschnittlich bezeichnet hätte. Darum wollte er sich allerdings später kümmern. Jetzt nahm er seinen ganzen Mut zusammen und sah den Verkäufer offen an.
»Ich kann bis zu 5 bieten, aber dafür will ich das echte Zeug haben, die ungeprägte Substanz.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Für 5 bekommst du nichts Ungeprägtes, aber du bekommst ein hübsches Gesicht, vielleicht etwas Lateinamerikanisches oder Asiatisches mit gutem Knochenbau.«
»Lateinamerikanisch?«
»Wenn du dich mit der Hautfarbe abheben willst, musst du etwas mehr zahlen. Mindestens 8 für einen Weißen, um die 7, wenn du für eine Freundin einkaufst oder wenn du dich selbst umdrehen willst. Ich beurteile sowas nicht.«
Lyle sah sich noch einmal auf der Straße um und wandte sich dann wieder an den Mann. »Woher kommt es?«
»Du klingst wie ein dummer Frageautomat.«
»Die Regierungsleute haben Rebirth beschlagnahmt«, beharrte Lyle. »Sie besitzen alles. Jedenfalls vermute ich das. Woher bekommt dein Freund das Zeug, das er verkauft?«
»Ich habe keine Zeit, herumzulungern und über Sachen zu faseln, von denen ich nichts weiß.«
»Natürlich weißt du Bescheid.« Lyle senkte die Stimme und beugte sich vor. »Wir tun nur beide so, als wüsstest du nichts. Also bitte, ziehe dich nicht länger und sag es mir.«
»Die Unterhaltung ist beendet.«
Der Mann richtete sich zu voller Größe auf, bis er Lyle überragte, drehte sich um und entfernte sich ohne ein weiteres Wort. Lyle verfluchte sich selbst, weil er zu heftig nachgebohrt hatte. »Ich muss herausfinden, woher sie es bekommen«, dachte er. »Besonders das neue Zeug, diesen Joe-Durchschnittsmann.« Länger er darüber nachdachte, desto überzeugter war er, diesen Joe-Durchschnittsmann genau zu kennen. »Wenn ich es nun selbst bin, wenn die Lyle-Lotion irgendwie verbreitet wurde und überall immer mehr Lyles auftauchen...« Wieder sah er sich auf der Straße um und bemerkte Victoria Carver. Wie hatte sie sich die teure Schwarzmarkt-DNA leisten können? Kurz entschlossen kehrte er zu ihr zurück. Sie stand im Lichtkegel einer Straßenlaterne und trug einen viel zu kurzen Rock und eine Jacke, die er als teuer eingeschätzt hätte, wenn er keinen Vergleich mit den Kosten für das Gesicht gezogen hätte. Sie sah ihn kommen, wandte sich ab und winkte einem vorbeifahrenden Auto. »Ich hab's mir überlegt«, sagte er. »Zu spät. Ich will nicht...« Er suchte nach den richtigen Worten. Im Umgang mit Prostituierten hatte er keinerlei Erfahrung. »Ich brauche nur Informationen, aber ich bezahle für deine Zeit.« Sie zog sich zurück. »Ich bezahle das Doppelte.« Sie blieb stehen und drehte sich langsam um. »Was für Informationen? Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?« Sie dachte kurz nach und nickte. »Ja, komm mit.« Sie ging los, ohne sich zu vergewissern, ob er ihr folgte. Er beeilte sich, sie einzuholen, und hatte Angst, aus irgendeinem finsteren Winkel beobachtet zu werden.
Ab wann wurde sein Verhalten illegal? War es schon verboten, mit einer Prostituierten über die Straße zu gehen? Er wollte sie nach den Preisen fragen. Ihm war nicht einmal bekannt, welche Summe er gerade verdoppelt hatte. Er war aber zu ängstlich, um sich in aller Öffentlichkeit zu erkundigen. Die Frau führte ihn in ein billiges Motel, das gar nicht so weit von dem anderen billigen Motel entfernt war, in dem er selbst lebte. Am Empfang blieb sie stehen. Der Mann, der dort wachte, war grau und vom Alter gezeichnet. Er sah sie an, warf Lyle einen desinteressierten Blick zu und reichte ihr den Schlüssel. Lyle wandte sich ab und verfluchte sich selbst, weil er dem Mann sein Gesicht gezeigt hatte. Er folgte dem falschen Filmstar zu einem Zimmer im Erdgeschoss in einer dunklen Ecke des Parkplatzes. Sobald sich die Tür geschlossen hatte, ergriff Lyle sofort das Wort.
»Wie viel bekommst du überhaupt? Ich muss das Geld erst noch holen.«
Die Frau verdrehte die Augen.
»Hast du es nicht bei dir?«
»Schon«, antwortete Lyle. »Aber...« Er wollte ihr nicht verraten, wo er es versteckte und ihr auch den Betrag nicht zeigen.
»Einen Moment, ich muss erst auf die Toilette. Sag mir einfach, wie viel es ist.«
Sie starrte ihn unverwandt an.
$400. $400? Du hast gesagt, du zahlst das Doppelte.«
Die Frau deutete auf ihren Körper.
»Der ist nicht billig.«
»Nun gut«, willigte Lyle ein.
»Ich bin gleich wieder da.«
Er schlüpfte in das schmutzige Bad, schloss hinter sich ab und zog behutsam den rechten Schuh aus. Unter der orthopädischen Einlage befand sich ein dünner Stapel mit Hundertern. Er zählte 4 davon ab.
»Das ist zu viel«, dachte er. »Davon könnte ich wochenlang leben, und sie weiß vielleicht überhaupt nichts, aber ich...«
Plötzlich erinnerte er sich an die Verachtung, mit der sie ihn bedacht hatte, und stellte sich ihre Wut vor, wenn er nur ihre Zeit verschwendete. Wahrscheinlich musste sie auch das Zimmer bezahlen, und der Mann am Empfang sah nicht so aus, als sei er mit einem Anteil von $0 zufrieden.
»Nun habe ich sie schon hergelotst«, dachte er, »dann kann ich sie auch fragen.«
Er schob die Einlegesohle in den Schuh zurück, zog ihn an und spülte, um den Schein zu wahren. Dann schloss er auf. Das Mädchen stand noch an der Tür und hatte nicht einmal die Jacke abgelegt.
»Du hast dir nicht die Hände gewaschen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur das Geld geholt. Du hast gespült. Hör mal, hier sind $400.
Er überreichte ihr die Scheine. Sie nahm das Geld, zählte nach und stopfte es in die Handtasche.
»Ich könnte jetzt gehen«, sagte sie und deutete auf die Tür. »Niemand zahlt vorher.« »Nenn es eine Geste professioneller Höflichkeit.«
Lyle war es leid, mit ihr zu streiten.
»Ich will nicht so tun, als wüsste ich nicht über die Realität der Prostitution Bescheid, also spreche ich es einfach aus. Du hast einen Zuhälter oder einen Manager, der die DNA bezahlt hat. Ist das der Mann am Empfang?«
»Ein Manager?
Wie viel hat es gekostet?« fragte er. »Normales Rebirth und die Models, die New You vor der Schließung im Angebot hatte, werden jetzt auf der Straße für $5,000 bis $8,000 verkauft. Wie viel hast du oder dein Manager für Victoria Carver bezahlt?«
»Bist du bescheuert?«
»Beantworte bitte meine Frage.«
Die Frau seufzte und setzte sich.
»Wir hätten das auch in einem Restaurant erledigen können, da hätte ich wenigstens was essen können. In der Öffentlichkeit möchte ich das nicht besprechen.«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Mein Manager, der nicht der Typ am Empfang ist, hat für diesen Körper $20,000 bezahlt. Das ist billiger als viele andere, weil Victoria recht verbreitet ist. Die meisten Victorias gibt es an der Westküste, hier im Osten sind sie seltener. Also...«
Sie machte eine unbestimmte Geste, als sei damit alles erklärt. Lyle runzelte die Stirn. Er fand den Preis schockierend hoch.
»Das kannst du doch mit $200 die Stunde unmöglich wieder hereinholen.«
»Ich werde meistens fest gebucht«, erklärte sie. »Gut bezahlte Callgirl-Einsätze, teure Hotels und so weiter. Das hier sind Überstunden, das geht in meine eigene Tasche und nicht auf sein Konto.«
Sie zückte eine Schachtel Zigaretten. »Du, das ist schlecht für die Gesundheit.« Sofort kam er sich dumm vor. Rauchen war vermutlich die am wenigsten gefährliche Tätigkeit, der sie nachging.
»Was zeigt, dass du keine Ahnung hast?«
Die Frau zündete sich eine Zigarette an.
»Rebirth heilt die Lungen schneller, als ich sie schädigen kann, und nachdem du mich vom Essen abhältst...« Sie nahm einen Zug.
»Du hast recht«, Lyle nickte. Daran hatte er nicht gedacht. Vermutlich war jeder Klon auch gegen die Folgen des Passivrauchens gefeit. Deshalb achtete er nicht auf die bläulichen Wolken und kam zur Sache. »Also, Victoria Carvers DNA kostet 20.000 pro Anwendung. Gibt es andere Frauen, die noch teurere DNA haben?«
»Es kommt nicht auf die DNA an, sondern darauf, was du damit anfängst.
Gibt es denn noch andere?« Sie nickte.
»Mein Manager hat noch mehr Mädchen, ja. Christina Francis und Hermine Granger und so weiter. Die kommen bei den Nerds gut an. Er meinte, wenn er eine Prinzessin Leia kriegen könnte, wäre er bald Millionär. Aber der Zug ist abgefahren, stimmt's?«
Sie nahm einen langen Zug aus der Zigarette und stieß eine Rauchwolke aus. Lyle nickte.
»Weißt du, wie viel die anderen Mädchen kosten? Stündlich oder die ganze Nacht? Ich meinte die DNA.«
Sie tippte die Asche in den Aschenbecher des Motels, der nach den letzten Bewohnern nicht gereinigt worden war, wie Lyle bemerkte. Vielleicht sogar schon länger nicht mehr.
»Warum interessiert dich das alles? Bist du es leid, Joe zu sein? Willst du was Neues versuchen?«
Lyle sah sie an.
»Joe?« »Joe Durchschnittsmann«, antwortete sie. »Meinst du, ich erkenne dich nicht? Vor 3 Tagen hatte ich einen Kunden mit demselben Gesicht und der gleichen komischen Farbabweichung im Auge. Entweder leidest du an Gedächtnisschwund oder du hast einen Zwillingsbruder oder eine schlechte Lotion hat dich in den Typen verwandelt, der du bist. Vielleicht ist das der Grund. Du hast schlechtes Rebirth erwischt und willst dich an den Verkäufern rächen.«
Lyle hob die Hand und hätte beinahe das Auge mit der Heterochromie berührt. Auf halbem Weg hielt er inne. »Wie viele dieser Durchschnittsmänner hast du gesehen?«
»Nur 2, antwortete die Frau. »Aber ich habe so einiges gehört. Da ist eine schlechte Lotion auf den Markt gekommen. Die Leute glauben, sie verwandeln sich in Enrique, den furchtlosen Feuerwehrmann, und werden stattdessen nur zu Joe. Und du bist gleich darauf gekommen, dass ich einer von denen bin?«
Lächelnd hob sie die Zigarette.
»Du hast verstanden, als ich sagte, dass mein Körper sich schneller wieder erholt, als der Rauch ihn schädigen kann. Und du hast das Passivrauchen nicht erwähnt.«
Sie nahm einen weiteren Zug und stieß den Rauch wieder aus.
»Zu einem Anti-Tabak-Aktivisten passt das überhaupt nicht, aber dafür sehr gut zu einem Rebirth-Klon.«
Lyle nickte.
»Du durchschaust mich schnell. Ich bin auch schon eine Weile im Geschäft.«
»Aber du bist doch erst Mitte 20, dachte Lyle. Er betrachtete die junge Frau, bis ihm bewusst wurde, dass sie viel älter sein konnte, auch wenn ihr Körper noch so jung war.
»Wie lange?« fragte er.
Die Prostituierte kniff die Augen zusammen und lächelte schief.
»Willst du es wirklich wissen?«
»Schon gut, ich bin ein Doktor.«
»Das habe ich schon mal gehört.«
Lyle lief puterrot an. Das Mädchen lehnte sich zurück und legte die Arme auf die Lehnen des Sessels, als hätte sie die Situation ganz und gar im Griff.
»Sagen wir mal, ich war lange genug im Geschäft, um auszusteigen und wieder einzusteigen, als mir jemand einen nagelneuen, 25 Jahre alten Körper schenken wollte.«
Lyle starrte sie an und lachte trocken.
»Da kann ich dir wirklich keinen Vorwurf machen. Solange es so bleibt, macht es Spaß.«
Sie drückte hier und dort auf die Rundungen und zupfte die Kleidung zurecht.
»Ich war schon mal 25, fuhr sie fort. »Nichts hält ewig.«
»Das schon«, antwortete Lyle leise. »Wie die Lunge und alles andere repariert der Körper jeden Schaden, und dazu zählt auch das Alter. Du wirst ewig 25 bleiben.«
Sie hob die Brauen.
»Ist das dein Ernst?«
Lyle nickte. Sie warf ihm einen nachdenklichen Blick zu und musterte ihn, als sähe sie ihn zum ersten Mal.
»Woher weißt du das?«
»Wie gesagt, ich bin ein Doktor, in gewisser Weise.«
»Wer bist du?«
Er dachte darüber nach und fragte sich, wie so oft in den letzten Monaten, wer er wirklich war.
»Ich bin niemand«, wehrte er ab. »Nur ein Gesicht in der Menge.«
Er hielt inne und sah sie offen an.
»Weißt du, wo ich den Verkäufer finde, der deinen Manager versorgt?«
»Ja«, sagte das Mädchen und schnippte die Asche ab.
»Ja, ich glaube, da kann ich dir helfen.«
Mittwoch, 22. August, 20 Uhr. Die Amber Sykes Show. 114 Tage bis zum Weltuntergang.
»Guten Abend alle miteinander!«
Das Publikum jubelte und Amber Sykes winkte begeistert zurück.
»Willkommen bei der Show«, fuhr sie fort.
Das Publikum jubelte weiter, weil die großen Tafeln außerhalb des Fernsehbildes es verlangten und verstummten langsam, als die Tafeln verblassten.
»Heute haben wir wieder interessante Gäste für Sie eingeladen. Wir beginnen mit einem Mann, von dem wirklich jeder etwas erfahren will. Begrüßen Sie die umstrittenste Person in Amerika oder vielleicht auf der ganzen Welt. Guten Abend, Guru Kuvam!«
Die Menge jubelte. Nicht jeder konnte einen Gast wie Kuvam buchen, aber Amber war nicht irgendjemand. In Rekordzeit war sie von der kleinen Reporterin zur Talkshow-Moderatorin avanciert, was sie hauptsächlich der Berichterstattung über die Einführung von Rebirth zu verdanken hatte. Kuvam war sogar von sich aus an sie herangetreten, um als Gast eingeladen zu werden. Amber trat zur Bühnenseite und schüttelte dem Guru die Hand, als er eintrat. Ein großer Mann, schlaksig, aber stark und wie immer auffällig gekleidet. Heute war es ein bunter mexikanischer Sarape aus dicker Wolle. Darunter trug er ein lockeres Hemd und lässige Hosen. Auf Schmuck hatte er völlig verzichtet. Die Füße steckten in Sandalen. Er umarmte Amber und küsste sie auf die Stirn. Geistesgegenwärtig münzte die Gastgeberin den Schreckmoment um und entlockte dem Publikum ein Lachen. Sie führte den Mann zu den Sofas mitten auf der Bühne, wo er im Yoga-Stil im Schneidersitz auf dem mittleren Sofakissen Platz nahm. Amber setzte sich auf die andere Seite.
»Willkommen in der Show«,
sie deutete auf die untergeschlagenen Beine.
»Machen Sie es sich doch bequem.
Der Lotussitz hilft, damit die Energie ungehindert durch den Wesenskern fließt.
Das sagt mir meine Yoga-Lehrerin auch immer«, antwortete Amber. »Können wir gleich mit der großen Frage beginnen?«
Er lächelte wissend. »Das will sicher jeder hören.«
»Sie sind tot!«
Das Publikum lachte. Natürlich hatten sie die Berichte gehört. Es war schließlich Wochen her. Doch Amber war keine Nachrichtensprecherin und dies war kein normales Interview. Ihre Offenheit und der Eindruck, sie gerate rasch ein wenig aus der Fassung, machten ihre Show einzigartig. Sie spielte die Rolle gut und die Produzenten waren allesamt begeistert.
»Es gibt keinen Tod«, erwiderte Kuvam. »Man schoss auf mich. Ich ging und kehrte zurück.«
»Also gibt es den Tod, aber Ihrer hat nicht sehr lange gedauert«, hakte Amber nach.
»Wird der Tod nicht durch seine Dauerhaftigkeit definiert?«, fragte Kuvam.
»Er ist ein Ende. Das Bewusstsein und die Gedanken hören auf, genau wie der Stoffwechsel. Aber das hat sich geändert. Inzwischen hat auch das Ende ein Ende und es bleibt nichts übrig außer allem, außer dem Leben und dem Licht.«
Amber zögerte kurz, bevor sie weitersprach, und warf einen raschen Blick ins Publikum.
»Ich nehme aber an, dass es letzten Endes doch nur Rebirth ist, oder? Vermutlich ist dies die zweithäufigste Frage, die Ihnen jeweils gestellt wird.«
»In der Tat, eine Wiedergeburt.«
»Ich meinte die Lotion«, sagte Amber, »nicht das metaphysische Konzept.
Sie sind nicht der ursprüngliche Kuwam, sondern ein Freund oder ein Jünger, und sie haben seine DNA übernommen und sich in eine Kopie von ihm verwandelt. Trifft das zu?«
»Noch einmal«, rief Kuwam, »genau das sagte ich doch. Sie sprechen von Rebirth, dem Produkt, als wäre es irgendetwas anderes als die spirituelle Wiedergeburt eines menschlichen Geistes. Das Leben, das durch die ganze Menschheit strömt, ist ein einziges Ganzes. Ich bin Kuwam, ich war Kuwam, ich war immer Kuwam. Der Körper, den ich bewohne, ist nur eine einzige Facette dessen, was ich bin und dessen, was wir genau betrachtet alle sind. Ein einziger Organismus, der nicht nur die Menschen, sondern auch das ganze übrige Leben einschließt, das ewige Leben.«
»Aber das ewige Leben als jemand anders«, wandte Amber ein, »wer sie auch waren, bevor sie Kuwam wurden, derjenige sind sie nicht mehr. Stimmt das nicht?
So etwas will nicht jeder. Wollen sie sterben?«
Das Internet griff diese Bemerkung fast sofort auf. Noch vor der nächsten Werbeunterbrechung war es ein Meme. »Kuwam bedroht X. Fügen Sie hier Ihren liebsten Filmstar, eine bekannte Persönlichkeit oder ein Tier ein.« Amber hingegen stutzte nur einen Sekundenbruchteil lang, bevor sie antwortete.
»Vorläufig nicht. Aber irgendwann? Wollen Sie irgendwann sterben? Wählen Sie den Tod?«
»Meine Anwälte werden wahrscheinlich ausflippen«, erwiderte Amber sichtlich erschüttert. »Also, um das jetzt sofort zu klären und festzuhalten, drohen Sie gerade, mich umzubringen?«
»Es gibt keine Bedrohung außer dem Mangel an Dauerhaftigkeit«, erklärte Kuwam, »und Ihr verzweifeltes Bedürfnis, an der Identität festzuhalten, die Sie nicht halten können. Menschen altern, die Haut wird schlaff, die Muskeln und das Gehirn verfallen. Sie werden nie mehr der Mensch sein, der Sie jetzt in diesem Augenblick sind. Dennoch entscheiden Sie sich kühn, lieber zu sterben, als dies aufzugeben.«
»Das ist...« Amber war sprachlos. Das Manöver des Gurus hatte sie aus der Bahn geworfen. Die Producer schüttelten die Köpfe und schlugen ihr über den Kopfhörer Gegenangriffe vor, was sie nur noch weiter verwirrte.
»Wer sind wir?« fragte Kuwam. Jetzt sprach er nicht mehr mit Amber, sondern mit dem Publikum und hielt das Gesicht in die Kamera, die Millionen Häuser, Computer und Smartphones auf der ganzen Welt mit Bildern versorgte.
»Wissen Sie, wer Sie sind? Wissen Sie, was Sie zu dem macht, der Sie sind? Wir sind wie das Schiff des Theseus. Wir werden in einem unendlichen Zyklus zerstört und geheilt. Ist Ihr Körper dauerhaft? Kein Molekül und keine Zelle entsprechen mehr dem, was Sie bei der Geburt mitbekommen haben. Sie sind immer noch dieselbe Person? Ja, wegen des Bewusstseins, antworten Sie vielleicht. Aber ist das Bewusstsein dauerhaft? Die Erinnerungen brannten hoch und schwinden wie Ebbe und Flut. Ihr Bewusstsein hat mehr verloren, als es je wieder gewinnen kann. Ja, wegen meiner Seele, antworten Sie als nächstes, wegen dieses ätherischen Ankers, der sich nie verändert und niemals stirbt, Gottes Seriennummer, damit Sie an der Pforte des Himmels wiedererkannt werden. Ist das wirklich alles, was Sie sind? Spielt es eine Rolle, wenn Sie weniger sind? Und wenn Sie mehr sind, was ist dieses Mehr? Sie sind nicht Ihre Kleidung, das Auto, das Bankkonto, Ihre Jugend. Der Körper altert, das Gesicht verwelkt, Freunde gehen. Von Ihnen bleibt nichts außer den Erinnerungen der anderen. Und selbst die verschwinden wie Nebelschleier in der Flamme. Woran halten Sie fest? Warum widersetzen Sie sich dem Unausweichlichen? Die Erde lässt ihnen keine Wahl, als in Vergessenheit zu geraten, und wir, die ganze Menschheit, füllen diese Leere mit schalen Träumen. Die Formel hat alles verändert. Sie bietet uns die wahre Unsterblichkeit.
Nicht die spirituelle Unsterblichkeit und auch nicht das Leben nach dem Tod, sondern die wortwörtliche Fortsetzung des körperlichen, greifbaren Lebens. Das ist die große Revolution der Seele. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, die Ketten abzuschütteln und aus dem Kokon auszubrechen, uns aus dem Staub des irdischen Daseins zu erheben und mehr zu werden, als wir je waren.
Zeit für eine Werbeunterbrechung, meldete sich Amber, sobald der Bühnenmanager Kuvams Mikrofon abgeschaltet hatte. Ihre Stimme bebte.
Bleiben Sie dran, mein nächster Gast wird Sie wirklich in Erstaunen versetzen. Es handelt sich um eine Anwältin, die sich mit Hilfe von Rebirth in einen Mann verwandelt und sich bei der alten Firma um einen Job beworben hat. Jetzt verdient sie doppelt so viel wie vorher. Sie lächelte verloren in die Kamera. Gleich geht es weiter bei Amber Sykes.